Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff. Wir wollen natürlich heute drüber sprechen über Handballsport, nachdem wir letzte Woche ja nur Interviews in Anführungsstrichen gehört haben. 4 Stück an der Zahl. 4 tolle Handballerinnen, die am Wochenende sich natürlich präsentiert haben, wollen wir heute drüber sprechen, was passiert ist. Und natürlich den Blick voraus auf die Olympia-Qualifikation und natürlich auch noch ein bisschen die Bundesliga der Männer besprechen. Denn auch da Topspiel gab es, also von daher müssen wir ein bisschen drauf schauen. Und das meine ich natürlich heute nicht allein. Also heute eine Stimme mit dabei, die wir schon ein bisschen länger nicht mehr gehört haben. Deswegen freue ich mich umso mehr. Ihr hört es schon, dass ich Patrick Fitch bin. Hallo Patrick.
Sebastian, Tag, hallo in die Runde für alle, die mich nicht kennen. Ich war hier mal regelmäßig mit dabei. Und dann war Dezember und dann war einfach seit Dezember war ich nicht mehr regelmäßig mit dabei. Nein, ich bin zurück. Ich freue mich, dass ich es wieder mal möglich gemacht habe heute, Sebastian. Und das an so einem richtig, richtig sexy Montag nach einem Wochenende. Final Four, du hast es schon angedeutet, in der Handballwelt der Damen. Kann man schon sagen, geschichtsträchtig. Kann man schon sagen, ein bisschen Historie ist schon passiert. Und du warst ja sogar dabei.
Ach so, auf jeden Fall historisch. Also wir haben den ersten Sieg einer deutschen Mannschaft gegen Bietigheim auf deutschem Boden seit 3 Jahren. Letzte Niederlage war 31.03.2021. Damals haben sie gegen Dortmund verloren.
Was hast du damals gemacht, Sebastian? Weißt du noch, was du damals gemacht hast?
Am 21. Keine Ahnung. Das müsste zu der Zeit gewesen sein, das stimmt, da war ich bei LTV damals, ja, da, wahrscheinlich war ich irgendwo im Heilbronner Region unterwegs, gehe ich mal von aus.
Ja, stimmt, ich habe da gerade meine Corona-Erkrankung überwunden gehabt, März 21, nee, Quatsch, ich hatte die 22 erst, also März 21, da war ich nur im Lockdown, keine Ahnung, aber ich bin noch da.
Ja, ich hatte meine Corona-Erkrankung überstanden. Ich hatte sie, glaube ich, lass mich lügen, Mitte Februar oder nee, ja doch irgendwie so, habe ich bekommen gehabt. Genau, da hat sie Umzug verzögert gehabt und dann, glaube ich, so ab Mitte März konnte ich dann richtig durchstarten.
Ja. Starte mal durch, Sebastian. Du warst, nimm uns mal mit in das komplette Setting. Also wir haben das ja auch in der Story begleiten können, dank dir bei uns bei Instagram unter dem Handle Anwurf und du warst da, du hast dir da die komplette Dröhnung DHB-Pokal Final Four gegönnt.
Zumindest Finaltag, ja.
Den Finaltag, genau. Du warst da vorher auch noch gebunden beruflich, den Finaltag, den Sonntag dann. Wie hast du es wahrgenommen? Was war für eine Stimmung in der Stadt, in der Halle, davor, daneben?
Ja, es war auf jeden Fall wieder schön, auf jeden Fall. Also ich war letztes Jahr schon da und auch dieses Jahr ist ein tolles Setting. Die Halle passt sehr, sehr gut. Und auch die Fans dann wieder richtig überrannt. Also ich muss ein Riesenlob an Oldenburg machen. Also was die schon, ich glaube, eine Stunde vor Spielbeginn dann Stimmung gemacht haben. Das war richtig, richtig gut. Da hat Thüringen nicht so ganz mithalten können, weil sie auch numerisch unterlegen gewesen ist, hat man denen auch schon angemerkt. Dass ich glaube, da war gefühlt, also ich saß ja dann auf der einen Seite quasi direkt so ein bisschen vor den Bietigheimern und dann daneben waren ja die Oldenburger und die haben beide mächtig Stimmung gemacht. Also das muss man da definitiv lassen. Auf der anderen Seite saßen halt Thüringer AC und TuS Metzing, die das auch gut gemacht haben, möchte ich gar nicht absprechen, aber man hat einfach gemerkt, je weniger Menschen du halt hast, desto schwieriger wird es halt dann gegen so eine breite Masse zu bestehen und deswegen, sie waren da schon noch mit einigen da, aber halt nicht in der Breite wie Bietigheim, beziehungsweise wie Oldenburg, durch Bietigheim, klar, kurze Anreise und Oldenburg, die sind ja gefühlt schon seit Jahren Dauergast so ein bisschen in Stuttgart, deswegen glaube ich, ist die Vorfreude immer groß, da hinzufahren.
Lass uns das Ganze mal chronologisch aufrollen, glaube ich, weil da fangen wir an dem Samstag an, den wir quasi beide nur verfolgt haben, am Gerät, weil überhaupt das Final Four Finale oder die Partien an sich, die waren, gut, die eine war relativ eindeutig, muss ich sagen, auch wenn es zum Schluss nur -4 waren zwischen Bietigheim und dem THC, 25-21 dann für Bietigheim. Die andere Partie, die war selbst da schon eng. Also das war da eigentlich schon ganz schön knusper. Oldenburg 30, ja. Metzingen 31.
Ja, das war ein brutal enges Spiel. Also das war von Beginn an, war das Spitze auf Knopf. Du hast gemerkt, dass da halt 2 Tabellen nach dann gegeneinander spielen und dass sie dann ja noch sogar ins 7-Meter-Werfen rein müssen, nachdem sie in der regulären Spielzeit sich nicht haben auf einen Sieger einigen können, wenn man in die nächste Runde einzieht. Das war das brutal spannend. Natürlich so ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass es da keine Verlängerung gegeben hat. Ich finde, das hätte es nochmal so ein bisschen extra Brisanz reingegeben. Das war ein bisschen schade, aber so die Durchführungsbestimmung nochmal für die Halbfinalpartien kann man gut finden und auch nicht. Ich finde es ein bisschen schade eigentlich. Ich finde, da kann man auch schon noch mehr machen. Aber ich meine, aufgrund der Zeit vielleicht so ein bisschen das Thema gewesen, dass man da möglichst durchkommen will. Aber wie gesagt, ich finde ich eigentlich, wenn du schon sowas machst, K.O.-Spiel gehört zu einer Verlängerung dazu und ich denke, sie mit erwerfen, wirkt eher so ein bisschen wie so ein unwichtiges Spiel auf Platz 3, wo du keine Verlängerung sehen willst und denkst, dass sie mit erwerfen haben willst. Aber ja, es war brutal spannend. Es hätte in beide Richtungen gehen können. Am Ende hat halt Metzing diese eine Parade mehr, dieses ein bisschen Glück mehr in dem 7-Meter-Werfen, sodass sie ins Halbfinale einziehen. Aber also es war wirklich, also hätte wirklich beiden der Mannschaft jetzt absolut verdient gehabt, ins Finale einzuziehen. Und das war wirklich Glück am Ende.
Das war ja letztes Jahr auch das Spiel um Platz 3 beim Final Four. Da hat ja Oldenburg das auch für sich entscheiden können gegen Metzingen. Da ist es eben in die andere Richtung gekippt. Und du hast gesagt, Oldenburg natürlich Dauergast. Auf der anderen Seite gehört so weit aber auch, das ist ja auch für Metzingen, für die Tussis. Ich habe immer noch kein T-Shirt bekommen. An der Stelle nochmal der Aufruf.
Ey, ich hätte da eins gehabt für dich, das wäre super und cool. Die haben so dieses klassische Lila bei denen genommen und haben hinten drauf so eine 4 aufgedrückt als Nummer und dann so Final Four runtergeschrieben. War total cool. Also
ja,
so
aber Sebastian, ich höre hier nur, ich hätte eins gehabt für dich. Also mit Konjunktiv kann ich schlecht arbeiten. Aber nein, also. Aber
es gab nur TVB Stuttgart Fanshop im vorderen halben Bereich. Das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können, aber ja.
Ich sag's nochmal, ich möchte unbedingt von den Tussis aus Metzingen bis Saisonende so ein T-Shirt haben. Also das
organisiere ich irgendwie.
Nummer 1 Ziel nach wie vor. Das ist ja mein Herzensverein. Ich habe früher schon in Tussis Bettwäsche geschlafen. Muss ich sagen. Und deswegen wäre es schon schön. Nein, aber auf der anderen Seite, die haben jetzt auch das 7. Final Four, glaube ich, gespielt in den letzten 8 Jahren. Also das ist genauso eine Mannschaft, die da eine gewisse Stempelkarte immer hinlegt. Und dieses Jahr haben sie die Stempelkarte eingelöst. Ab der 7. Final Four-Teilnahme gibt es anscheinend einen Titel. Den haben sie sich dann am Sonntag geholt, weil wir haben es kurz gemacht, Bietigheim sich dann eben durchsetzt gegen den THC. Am Samstag mit 25-21, der THC ist irgendwie das ganze Spiel nicht wirklich so in die Spur gekommen und hat sich eigentlich sehr, sehr schwer getan. Deswegen war da eben auch nicht wirklich so eine richtige Überraschung. Also es hat sich da keine angebahnt, sag ich mal, in dem Spiel, weil einfach Bietigheim da wirklich komplett überlegen war in meiner Wahrnehmung.
Ja, also es war auf jeden Fall eng, so auch. Also Bietigheim hat nicht überragend gespielt, aber es war halt eine Abwehrschlacht. So, und das hast du halt beiden Teams angemerkt, beide mussten hart dafür arbeiten, da auch ihre Tore zu erzielen. Und da meiner Meinung nach Kleinigkeiten einfach den Unterschied gemacht. Sie waren einfach in der Schlussphase einfach dann das bisschen abgezockt, da haben sie so ein bisschen dann absetzen können. Und als sie mal so mit 2-3 Toren weg waren, ich glaube so 15-10 Minuten vor Schluss, ist halt der THC nicht mehr reingekommen. Sie haben sich wirklich brutal schwer getan, Lösungen zu finden gegen eine wirklich kompakte Abwehr. Hinten drin hat Gabriela Moreschi gut gehalten. Zwar von den Quoten ein bisschen schlechter als ihre Kollegin auf der anderen Seite, aber insgesamt war sie halt dann da in den wichtigen Phasen, hat dann gute Bälle gehalten und so hat sie es halt dann entschieden. So war einfach dann den Bietigheim gleich bessere Mannschaft, die das dann wirklich gut gemacht haben und da wirklich dann auch eine Phase hatten, von der, ich glaube, 45. Minute war es bis hin zur 55., wo sie kein Tor erlaubt haben. So, und das ist natürlich entsprechend schwierig, dann da zu gewinnen. Aber wie gesagt, sie haben alles gegeben. Man hat einfach an beiden angemerkt. Ich glaube, da war noch so ein bisschen so dieses Spiel von vor 2 Wochen drin, wo das ja sehr, sehr auf und ab gewesen ist. Wir erinnern uns, die erste Halbzeit der Bietigheim damals mit 18-9 gewonnen. Zweite Halbzeit der THC mit 18-9 oder 27-27 war es am Ende. Und du hast beide angemerkt, die wussten genau, was aufeinander zukommt, aber sie konnten halt offensiv nicht diese Lösung halt finden, um wirklich den Abwehrbock zu knacken. Und da hat am Ende Bietigheim ein bisschen mehr Glück gehabt, weil sie gerade in der zweiten Halbzeit dann noch ein bisschen konsequenter im Angriff waren und dann noch in der Abwehr mehr Fehler erzwungen haben, als der THC es geschafft hat.
Ja, und eben auch das Torhüterin-Duell, lass mich das, bevor ich das einfach in den Raum stelle, nochmal auch entsprechend überprüfen, zwar nicht gewonnen, aber in Summe halt einfach weniger Abschlüsse zugelassen, weil eben die Verteidigung so bockstark gestanden hat, wie du es gesagt hast. Moreschi hatte eigentlich in Anführungszeichen nur 30%, Eckerle und Nicole Roth beim THC jeweils über 30, Eckerle auch starke 36,8. Aber du hast halt eben gesagt, das Problem ist halt einfach, dass die Gesamtdurchschlagskraft des THC nicht so war, wie man es eigentlich in der Saison gewohnt ist. Und so kam es eben dann zu den letztendlichen Sonntagspartien, Spiel um Platz 3, Oldenburg gegen den THC. Fangen wir erstmal da an. Und da macht Oldenburg das ganze Ding eben zum Tollhaus. Du hast daneben gesessen. Ich übergebe das Wort an dich, Sebastian. Nehmen uns mit ins Spiel um Platz 3. Was war da los im Start der Oldenburg?
Ja, da lief alles gut. Also von Beginn an, also die ersten 10 Minuten, das war überragend gut, was sie gespielt haben. 8-1 geführt. Also die haben da wirklich reihenweise Fehler erzwungen. Die Fans waren natürlich von Beginn an da, wurden natürlich durch die ganzen Fehler nochmal mehr angepeitscht. Und das war eigentlich dann irgendwie schon so 10 Minuten, waren die weit weg. Oldenburg, THC, hat sich versucht, so ein bisschen reinzufighten, aber so richtig haben sie es nicht hinbekommen. Die defensive Stabilität war nicht mit dabei. Annika Lott war ja angeschlagen, konnte gar nicht spielen. Das hat man schon auch gemerkt, dass da jemand gefehlt hat, der einfach Tore aus dem Rückraum erzielen konnte. Die haben es doch wirklich brutal schwer getan, im Rückraum da Lösungen zu finden, Ideen zu entwickeln, um diesen Abwehrblock zu knacken. Haben sie in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser gemacht, fand ich. Waren auch mal zwischendurch auch noch nah dran. Auf, ich glaube, 1 oder 2 waren es zwischenzeitlich. Aber dann kann sie halt nicht diesen Ausgleich erzielen. Und wenn der Ausgleich geklappt hätte, ich glaube, dann hätte sie diese Partie noch gewinnen können. Aber so war halt einfach Oldenburg da, haben das ja sicher gespielt. Und ganz ehrlich, Toni Reinemann, was die diese Saison spielen und jetzt auch wieder in dem Final vorgespielt hat, brutal. 11 Tore im Spiel um Platz 3, fast 12, ein Drittel.
12 sogar.
War 12.
Ich meine, du musst, zur Ehrlichkeit gehört auch dazu, ne, mit einer 60%-Quote, das heißt, es kann jeder hochrechnen jetzt, 12 aus 20. Also sie hat sich einfach 20 Würfe genommen. Und du sagst, das sind so 10er-eske Züge, wie in Eisenach. Da kannst du halt auch eine 60er-Quote haben, wenn du halt 20 Würfe nimmst, sind es halt 12 Buden.
Ja, wobei aber, glaube ich, aber viele ihrer Fehlwürfe erst in der zweiten Halbzeit gekommen sind. In der ersten Halbzeit kann ich mich, glaube ich, an keinen einzigen erinnern. Da ist wirklich mal so eine Phase, wo es nicht gelaufen ist, aber sie war halt einfach da. Sie hat Verantwortung übernommen, auch gerade, weil man natürlich auch Melle Carstensen so ein bisschen auch geschont hatte, die auch nicht so 100% fit gewesen ist. Das war der Toni egal. Die hat gespielt, beste Werferin des Final Fours gewesen mit 19 Toren oder 18. Die müsste eigentlich 19 gewesen sein. Also wurde angedacht mit 18, aber ich hatte eigentlich die Erinnerung, dass sie 11 in einem Halbfinale geworfen hat. Das müsste eigentlich, aber egal. Ist auch egal, auf jeden Fall ist die beste
Torschütze gewesen. Sie hat 7 und 12 geworfen, also 19 Tore insgesamt.
Okay, ja. Da wurde eine Halle falsch angesagt, da war es nämlich 18. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja. Über wen ich noch gerne sprechen würde, weil du es auch im Off schon gesagt hast, ist natürlich Nicole Roth mit 22,7% im Finale, im Spiel um Platz 3, und hat danach auch sich bei Instagram entsprechend geäußert, mit einem Post, wo sie eben meinte, das Wochenende lief überhaupt nicht wie geplant. Ich frage mich so ein kleines bisschen, also der Wechsel nach Bietigheim, der stand schon sehr, 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 sehr lange fest. Ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber da war es noch nicht 2024. Und man hat sich quasi...
Patrick Fritsche.
Bitte?
Insider Patrick Fritsche.
Ja, das ist halt wieder so. Und das könnt ihr einfach glauben oder nicht, aber es stimmt. Und es ist ja auch völlig legitim, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich frage mich halt dann, warum man sich dann irgendwo als Verein dazu entschließt, das irgendwie dann genau in der Woche vorm Final Four zu announcen. Also wenn man die Möglichkeit doch hat, diesen Termin frei zu wählen und eben auch das wirklich auch schafft, dass es bedeckt bleibt und dass nicht drüber gesprochen wird. Also ich habe das 3-4 Tage vor Veröffentlichung der News gesagt bekommen von ihr. So. Und wenn man es geschafft hat, es bis dahin bedeckt zu halten, und eigentlich stand es schon lange, lange fest, also mir erschließt sich der Zeitraum nicht. In der Vorwoche vor einem Pokalfinal vor, wo ich ja gegen den neuen alten Verein spiele, meiner noch aktuellen Top-Torhüterin. Und also mir hat sich der Zeitpunkt einfach nicht erschlossen, muss ich sagen.
Ja, vielleicht ist um das Spiel rumherum Bietigheim gegen die THC bei dem Ligaspiel vielleicht was rausgekommen, weswegen man vielleicht vorgreifen wollte. Keine Ahnung. Ich kann's
also es ist nichts rausgekommen. Also es ist nichts rausgekommen. Das kann ich mit 100% kann man nie sagen, aber das kann ich mit allem, was ich weiß, sagen, dass eigentlich nichts rausgekommen ist. Und deswegen finde ich so ein bisschen, also ich habe es einfach nicht verstanden. So, weißt du? Das war so ein bisschen so, jetzt mit dem Wissen, okay, aber warum jetzt veröffentlichen? Weil in 3 Tagen ist halt Final Four. Keine Ahnung, was es da auch für Verträge gibt und für Regularien vom DHB und so weiter, aber das fand ich halt verwunderlich, irgendwie das in der Vorwoche so zu machen.
Ja, ich glaube, man hätte mit sicher, wenn es schon so lange feststeht, mit sich auch einen anderen Zeitpunkt wählen können, definitiv. Also ich glaube, da wäre schon was anderes möglich gewesen. Ich meine, sie hat trotzdem ja gegen Bietigheim sie überragend gemacht, also tun wir auch nicht vergessen. Also ja, 36% Quote gegen das neue Team, das musst du erstmal machen. Wird mit Sicherheit auch noch unterstreichen, dass sie da auch eine wichtige Rolle einnehmen wird. Bin da sehr gespannt, wie es auch wird, mit 3 Torhüterinnen dann Bietigheim. Und wenn der THC dann als Nachfolgerin holt, ich glaube, ist noch nicht öffentlich verkündet zumindest, wer die Nachfolgerin wird. Und dann, ja, also wie gesagt, für Thüringen war es halt bitteres Final Four, muss man einfach sagen. Also ja, klar, Annika Lott, wie gesagt, angeschlagen, soll wohl heute oder heutigen Montag sollen wir eine Entscheidung treffen, wie fit sie ist. Hoffentlich fit genug, weil sie natürlich dann auch bei einem Olympia-Qualifikationsturnier, was ja auch noch ansteht, eine wichtige Rolle einnimmt für die deutsche Mannschaft. Also gerade als erste Auswechselspielerin im Rückraum, wenn Smith oder Bölk eine Pause bauen, beziehungsweise Greisels, je nachdem, wer dann halt entsprechend spielt. Aber sie ist ja eigentlich so diejenige, die dann reinrückt, auf Rückraum Mitte normalerweise. Also von daher wäre das natürlich sehr, sehr wichtig und sehr schade, wenn sie ausfallen würde. Aber ich glaube, das war nichts. Sie sagte selbst, es war eigentlich nichts Schlimmes, aber das war jetzt reine Vorsichtsmaßnahme. Man hat ja auch nichts mehr zu verlieren in diesem Spiel. Also beide Trainer haben gesagt, wir haben ausprobiert, ein bisschen was getestet, wollen mal gucken, ob was bedingt bestimmte Dinge funktionieren. So, und beide haben jetzt, also Oldenburg hat danach gesagt, wir können jetzt uns ein bisschen einspielen, wir können jetzt alles taktisch ausprobieren, weil bei uns geht nicht mehr so viel. Europa ist wahrscheinlich weg. Der Kader bleibt großteilig zusammen, da wird nochmal ein bisschen was ausprobiert, taktisch jetzt, um mal zu schauen, was man dann vielleicht im nächsten Jahr nochmal oder im nächsten Jahr noch ein bisschen anders machen kann, damit man nochmal diesen Schritt wieder rankommt an Europa. Und ja, wie gesagt, das war mit der 5-1, glaube ich, relativ gut, das hat gut funktioniert. Man hatte schön mit Thüringer HC entnervt, aber ich glaube, Patrick, wir müssen ja vor allen Dingen über das Finale reden, denn das war krass, das war wirklich krass.
Wie gesagt, es ist historisch geworden. Die Tussis aus Metzingen gewinnen 30-28 gegen Bietigheim. Und ja, du warst dabei, Sebastian.
Warum, ich war dabei.
Warum soll ich dazu irgendwas sagen? Also fang bitte an. Also schieß los.
Ja, also ich hatte so nach 10 Minuten das Gefühl, okay, das wird der Bietigheim-Spiel, weil die Tussis haben verdammt viele Fehler gemacht und dadurch ist Bietigheim in ihr Tempospiel gekommen. Und wenn Bietigheim Tempo spielt, hast du keine Chance. Wenn du das Tempo nicht kontrollierst gegen Bietigheim, überrennen sie dich. Und dann machen die dich sowas von fertig, dann kannst du kaum hinterherkommen. So, und die erste Aufzeit gab es auch nach 10 Minuten, weil es überhaupt nicht zusammenlief. Und das hat wirklich Wirkung getragen, weil ich fand, danach waren die Metzingerinnen kontrollierter in ihren Aktionen, haben sich deutlich weniger Fehler erlaubt, waren auch im Rückzugsverhalten deutlich besser, also haben wenig 1-gegen-1-Situationen im Rückzug bekommen. Dann war es dann eher mal 2-gegen-1 oder wirklich dann, dass man halt immer zumindest in Gleichzahl gewesen ist oder dann vielleicht noch eine Unterstützung mit dabei bekommen hat. Also es war deutlich cleverer, deutlich sicherer agiert und man hat dann wirklich dann auch ja, gut agiert. Man war nah dran, Also man hat nicht so das Gefühl, okay, Bietigheim bricht die jetzt zusammen oder so, aber man hat so das Gefühl, okay, Bietigheim hat es im Griff, kann sie aber nicht großartig absetzen. Ja, und dann kam die zweite Halbzeit und da war irgendwie nochmal so ein bisschen mehr drin. Bietigheim konnte sich offensiv, hat es immer schwieriger, konnte kaum Lösungen finden in der Offensive, keine einfachen Tore erzielen aus dem Rückraum. Ich finde, sie haben vielleicht fast nie über den Kreis gespielt. Also da muss man auch entweder Hut ab vor der Leistung der Bietig, also der Metzingerin natürlich, was sie defensiv gezeigt haben, definitiv. Aber kann sich auch schon mal fragen, warum man mit einer Sissoko, die da wirklich, ich sag mal, so einen Körper wie so ein bisschen wie Stojanovic Doilov hat, bulliger Körper, wo du eigentlich sie ja gefühlt nur anspielen musst und sie muss eigentlich nur nach hinten fallen lassen, entweder Tor oder 7 Meter. Aber das hat man gar nicht eingenutzt. Auch die Außen, finde ich, haben nicht so viele Wurfchancen bekommen, hat auch mit einer relativ kleinen Rotation gespielt. Ja, und dann ist das dann so Stück und Stück für Stück so ganz langsam in Richtung der Metzigerinnen gekippt, diese Partie. Und die sind dann in seine Führung gegangen und hat ihr nochmal so einen Schub gegeben. Die waren das dann so kontrolliert und souverän gespielt. Aber war ich wirklich, wirklich überrascht, wie sie das gespielt haben, wie sicher sie gespielt haben. Und vor allen Dingen Jana Scheib, wir hatten sie ja bei uns im Podcast letzte Woche. Was in der zweiten Halbzeit? Hat in der ersten Halbzeit ein Tor, danach ausgewechselt worden, weil überhaupt nichts bei ihr zusammenlief. In der zweiten Halbzeit macht sie 8 Buden, wird zur besten Werferin des Spiels und führt damit ihr Team zum Sieg. Und was willst du mehr bei deinem ersten Final Four, als da so einen Titel abzusagen? Also Hut ab vor der Leistung, das war richtig, richtig stark.
Punkt. Was soll ich noch sagen dazu? Außer dass, eigentlich nicht, nee. Eigentlich habe ich gar nichts mehr zu sagen.
Also was mir noch sehr überrascht hat, ist, dass Bietigheim, wie sie wieder so schwer bei 7 Metern getan hat. Also das ist bei denen ein Riesenproblem. Haben 4 7-Meter versemmelt. Und wenn du das Ergebnis anguckst, kannst du sagen, die 4 7-Meter waren entscheidend, so gefühlt, wenn du das mit 2 Toren verlierst. Metzinger hat alle reingemacht. Also da muss man wirklich sagen, das hat sie sehr clever gemacht. Rebecca Rott kam nur rein für die 7 Meter und einer nach dem anderen war sicher drin. Und das musst du gegen Moreschi erstmal machen, einer der Top-Torhüterin der Bundesliga. Ja, und Kudlatz, glaube ich, hat übers Tor geworfen. Antje Döll hat verworfen. Jenny Behren hat 2 verworfen. Und Antje Döll hat 2 verworfen. So, Antje Döll hat 2-mal gescheitert. Ja, lief gar nicht in der Sache. Und ja, dann am Ende ist es die erste Niederlage seit 3 Jahren. Ich fand es, es hat sich so ein bisschen auch angedeutet, weil, wie gesagt, Bietigheim nicht so stark ist diese Saison. Aber dass natürlich ausgerechnet im Pokalendspiel passiert, das hat die doch sehr, sehr getroffen, muss ich sagen.
Ja, und ich habe das schon an einigen Stellen hier gesagt. Ich will nicht sagen, ich freue mich, es klingt immer so falsch. Aber ich bin immer ein Underdog-Freund und ich bin immer ein Freund, wenn Serien zu Ende gehen und wenn so unbezwingbare Riesen einfach mal fallen. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, warum ich das immer so brauche oder irgendwie. Also das einzige Gegenbeispiel, was ich dir gerade nennen kann in dem Punkt, ist wirklich gerade Bayer Leverkusen. Da hoffe ich einfach, die spielen in der Fußball-Bundesliga eine ungeschlagene Saison. Einfach, weil ich es mega sexy finden würde. Aber sonst, ja, für Metzingen gigantisch. Und die werden ja auch zu Recht vollkommen abgefeiert, auch überregional abgefeiert dafür. Haben, glaube ich, aber auch die Gazetten im Raum da unten in Stuttgart gefüllt, wie ewig lang nicht mehr irgendeine Frauenhandballmannschaft wahrscheinlich das gemacht hat oder so. Oder abgesehen vom VfB Stuttgart überhaupt gar keine irgendwie Mannschaft in der Lage ist, das adäquat da zu tun. Deswegen, mich freut's, ich find's cool, ich krieg mein Trikot hoffentlich bald und dann also, ja, kann ich nur sagen, herzlichsten Glückwunsch und ja, Party hat, südlich von Stuttgart, einfach mal komplett die Schwäbische Alb kaputt machen.
Ja, also ich will nicht zu viel verraten, wir haben 1-2 Stimmen gleich noch. Der Trainer hat verraten, das gibt vielleicht einen spontanen Party-Kurztrip, aber das vielleicht gleich in den Stimmen ein bisschen mehr dazu. Ich fand das super, als er mir das am Mikrofon gesagt hat. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt, ich glaube, das zum Pokal-Final vor, war das jetzt sehr ausführlich. Auch eins, vielleicht abschließend noch, ich fand, zuschauermäßig war das echt wenig, also
3,5 waren es ungefähr, ne? So knapp 3.500.
Ja, war knapp 3.500. Also fanmäßig waren die Fanlager gut gefüllt. Aber du hast diese eine Kurve gesehen, da war halt fast gar nichts. Also da saßen so viele freie Plätze. Und ich finde, kostete 62 Euro für Erwachsene, für 4 Spiele, das ganze Wochenende. Kannst nichts zu sagen. Also wirklich gar nicht, finde ich. Für 4 Spiele, musst du überlegen. Das sind für knapp 15 Euro pro Partie. Für einen Sitzplatz.
Kannst nichts zu sagen. Ja, es ist halt, ich finde es immer...
Also es sind 15...
Es ist für mich trotzdem der Standort Stuttgart. Wenn du das in der Handball-Hochburg machen würdest, wo bei allem Respekt der Handballverein, der Ansässige, halt die klare Nummer 1 ist in der sportlichen Rangliste der eigenen Stadt und nicht der VfB Stuttgart kommt, dann kommt eine ganze Weile nichts, bevor der TVB kommt. Und auch von der Lage her innerhalb von Deutschlands ist das halt, also nach Stuttgart kommst du halt mal nicht ebenso. Das ist das Glück in dem Fall, dass du sagen kannst, okay, Bietigheim, okay, ist in der Nähe, Metzingen, okay, ist in der Nähe, alles richtig, aber aus Thüringen dahin zu kacheln, von Erfurt aus, ganz ehrlich, ist schon ein Stück. Oldenburg ist nochmal eine ganz andere Liga, das heißt, da fahren schon mal nur die Hardcore-Fans hin. Weißt du wie? Wenn du jetzt, ich meine, mir ist vollkommen klar, dass es im mitteldeutschen Bereich, genau im Zentrum dieses Landes, dass da Thüringen liegt. Das heißt, das sind 80% Wald, der Rest sind Bäume. Du hast halt keine Halle mit der entsprechenden Kapazität. Das ist mir schon völlig klar. Aber von der Anbindung her muss es vielleicht nicht die südwestlichste Stadt gefühlt in Deutschland sein. Ne? Mir ist klar, dass es das nicht ist. Ja, ist mir schon klar, aber das ist halt von der Lage, boah, weiß ich nicht, ob du vielleicht in anderen Städten ein kleines bisschen auch mehr so spontan Zuschauerinnen und Zuschauer abholen könntest, als zu sagen, Stuttgart. Ne? Und weil du sagst, das Ticket, das ist schon richtig, aber Metzingen fahre ich nach Hause und komme am nächsten Tag wieder nach Stuttgart gefahren. Bietigheim vielleicht genauso. Aber Erfurt brauchst du Hotel für 2 Nächte, du brauchst Verpflegung für 4 Leute, wenn du da mit deiner Family hinfährst. Aus Oldenburg ist es noch mal mehr, du musst Zug fahren, der Zug streikt, das heißt, du fährst vielleicht benzintot. Naja, aber es ist ja so, weißt du? Ja, das ist ja halt von unserer Seite aus ist das auch einfach zu sagen, ja komm, 62 Euro, weil wir beide wissen, wir lassen uns eh akkreditieren, wir bezahlen sowieso. Weißt du? So, also das ist einfach gesagt immer, aber wenn du da halt wirklich hin willst mit deiner kompletten Family, da sind ein paar hundert Euro weg und dafür fliegen andere in den Urlaub so. Und das ist halt schon dann nochmal ein Stück. Und Stuttgart ist halt auch nicht die billigste Stadt, was Hotels und sowas angeht.
Ja, wir hatten eine Diskussion bei den Männern, wo es ja dann nochmal teurer ist. Also es ist nochmal eine ganz andere Preisklasse bei den Tickets. Ich glaube, da fangen selbst die Rollschuhplätze bei 172 Euro an. Also das ist schon nicht ohne. Ich hatte extra nochmal geschaut, um es zu vergleichen. Und da gab es auch die entsprechende Kritik da von den Vereinen und so. Aber ja, vielleicht ist die Stadt Charlotte nicht ganz so günstig. Wie gesagt, jetzt bis 26 erstmal verlängert, schauen wir mal. Aber jetzt wollen wir erstmal auf die Stimmen rübergehen. Ich glaube, wir haben jetzt genug gesprochen und machen eine Pause nach den Stimmen und kommen dann auf jeden Fall dann zurück mit Blick auf die Nationalmannschaft, denn wir müssen auf jeden Fall drüber reden. Olympia-Quali steht an, aber dann erstmal jetzt Stimmen und dann hören wir uns gleich hier wieder bei Anruf am Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wie versprochen gibt es jetzt die Stimmen vom Wochenende und wir wollen mal anfangen mit Toni-Luise Reinemann. Wir haben es schon angesprochen, beste Werferin des Turniers geworden, dieser zwei Tage. Und da wollen wir natürlich mal drauf schauen, was sie denn derzeit so stark macht. Ich habe sie dazu gesprochen und natürlich auch mal nachgehakt, wie es auch mit der Nationalmannschaft aussieht. Denn mit solchen Auftritten empfiehlt man sich ja auch für höhere Aufgaben im DRB-Team. Hört sie dazu aber selbst. Ich im letzten Jahr, auch dieses Jahr, Platz 3. Warum reicht sie zum Finale, kann man jetzt ganz blöd fragen.
Oh Gott, das ist wirklich eine schwere Frage.
Ich meine, gut, es war ultra bitter mit 7 Meter werfen, ja. Da ist dann auch viel Glück dabei natürlich.
Klar. Genau, also das gestern war natürlich einfach viel Glück, es ist lange eng. Wir hätten uns, denke ich, auch in den letzten 10 Minuten nochmal, oder auch schon früher rankommen können. Wir hätten das Spiel auch nochmal drehen können. Andersrum hätte sich Metzing aber auch nochmal deutlich absetzen können. Also es ging in beide Richtungen, dass es dann zum 7 Meter werfen geht. Das ist dann der den besseren Tag hat, der nicht den Pfosten trifft oder die Latte. Und ja, also Halbfinale ist natürlich immer bitter, wenn du es dann verlierst. Viel wichtiger finde ich, dass wir heute nochmal gezeigt haben, dass wir es besser können, dass wir wieder aufstehen können und dass wir nochmal so eine Energieleistung abrufen können. Das finde ich echt bemerkenswert und da bin ich mega stolz auf uns als Team. Und ja, fühlt sich jetzt wahrscheinlich besser an, dritter Platz zu werden, als dann im Finale zu verlieren. Aber unser großes Ziel war schon, im Finale zu stehen und das wollten wir erreichen. Aber jetzt sind wir auch erstmal happy, dass es so gekommen ist und nehmen das, was wir haben und blicken nicht auf das zurück, was wir hätten haben können.
Nehmen wir uns mal mit, weil gerade in den ersten 10 Minuten hat das ja sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, ihr habt 8-1 geführt nach 10 Minuten. Was hattet ihr euch vorgenommen und warum hat es dann so überragend gut funktioniert?
Ja, ich glaube, wir sind einfach mit einer Energieleistung reingegangen, wo ich auch selber ein bisschen überrascht war, muss ich sagen. Also natürlich hatten wir Bock, wir wollten. Es haben dann aber auch Lisa und Lotta nochmal extra viel Schwung mit reingebracht. Das motiviert einen. Wir wurden mega gepusht von unseren Fans. Die Halle war gefühlt nur auf unserer Seite, weil man die THC-Fans am Anfang nicht so gehört hat. Und auch von der Bank kam mega viel. Wir waren taktisch auch sehr gut eingestellt, muss ich sagen. Anni hat natürlich auch nicht gespielt. Die ist natürlich auch nochmal eine Mega-Waffe vom THC. Ja, und ich glaube einfach, dass der THC auch nicht so damit gerechnet hat, dass wir so eine Energieleistung nochmal aufrufen. Und da bin ich einfach mega stolz, dass das so geklappt hat. 8-1 ist ein super Start, damit würde ich gerne in jedes Spiel gehen.
Ich glaube, das würde gerne jeder machen. Wenn wir auf dich persönlich schauen, ich glaube, du hast am Ende 11 Tore gehabt, viele Tore, auch Anspiele gehabt. Nimm uns mal mit, warum hat es heute so gut funktioniert? Gestern war es ja auch wieder mit 7, warum läuft es zurzeit einfach bei dir so überragend?
Ich versuche einfach in jedes Spiel alles reinzuhauen. Heute haben Pau und ich uns mega, also Paulina Goller und ich uns da mega geil ergänzt. Ich habe schon fast gesagt, wie so eine Symbiose, sie in der Abwehr und ich im Angriff. Und ich finde, wir haben das einfach zusammen super gut gelöst. Und ich kriege natürlich auch die Unterstützung von der Mannschaft. Nils stellt uns da super drauf ein, wie wir taktisch am besten zum Tor kommen, wie wir die Anspiele kreieren. Und wir trainieren viel. Es sind jetzt viele Mädels, mit denen ich schon sehr, sehr lange zusammenspiele. Und da entsteht einfach irgendwann so ein Flow. Und ob ich dann die Tore werfe oder irgendwie anders auf dem Spielfeld, das ist mir dann fast schon egal. Hauptsache wir gewinnen das Spiel und gehen einfach mit Power und Vollgas ins Spiel rein und können uns dann gut fühlen nach dem Spiel.
Du hast von Herbert Müller einen extra Lob bekommen, hat gesagt, so richtig Fingerzeig Richtung Bundestrainer mit deinen starken Leistungen. Wie viel bedeutet dir so ein Lob von natürlich auch so einem renommierten Trainer und auch wie sehr kann auch deine Leistung dazu beitragen, dass du dann auch dann dann wirklich auch in den festen Kader kommt, weil er bei ihm war es ja so viel, immer so vielleicht mal rein, vielleicht auch mal nicht mal rein, so viel Spielzeit hast du nicht bekommen, aber ich denke, du bist ja noch jung da, ist vielleicht auch mit dir der enge Austausch mit dir im Bundestrainer schon da.
Auf jeden Fall bedeutet mir das Lob oder der Kommentar sehr viel. Ich meine, Herbert Müller ist jetzt schon ewig dabei, hat viele Spielerinnen gesehen und dann freut mich das einfach. Ich als kleines Mädchen habe früher da aufgeschaut und davon geträumt, hier mal irgendwann dabei sein zu dürfen und bin einfach mega stolz, so ein Feedback in dem Sinne zu bekommen. Ja, und wie ich eben schon meinte, ich gebe einfach in jedem Spiel Vollgas, versuche alles reinzuhauen, habe viel Ehrgeiz im Training, im Spiel und versuche auch immer mit guter Laune dabei zu sein. Das ist mir auch wichtig, Gelassenheit und Entspanntheit und am Ende entscheide nicht ich das, ob ich dabei bin oder nicht. Ich versuche einfach alles zu geben und bin happy, wenn ich dabei bin und feuer die Mannschaft genauso an, wie wenn ich nicht dabei bin.
Aber wahrscheinlich hast du trotzdem einen engen Austausch mit Markus Gaugisch. Kannst du schon absehen, hoffen, dass du vielleicht bei Olympiakalle mit dabei bist oder ist das noch zu weit weg für dich?
Ja, es ist natürlich im Hinterkopf, aber wir haben jetzt noch ein paar Spiele vor uns. Da werde ich mein Bestes geben, dass er mich nominieren wird. Und wir sind im Austausch mit allen Spielerinnen, ist er regelmäßig im Austausch, was ich auch sehr an ihm schätze. Man weiß, wo man steht. Wie gesagt, ich hoffe, ich darf dabei sein, werde dafür alles geben. Und für die Nationalmannschaft zu spielen, ist einfach was Riesiges.
Mhm. Wenn wir jetzt vorausschauen, ich meine, Europa wird wahrscheinlich schwierig über Liga, sich dann noch einen Platz zu bekommen. Was wollt ihr jetzt noch in diesen verbleibenden Saisonspielen erreichen? Wollt ihr nochmal versuchen, ganz, ganz oben anzugreifen oder wie geht ihr jetzt in die nächsten Spiele dann einfach an?
Ja, also ich denke, wir gucken jetzt von Spiel zu Spiel. Wir wollen jedes Spiel auf jeden Fall gewinnen, das ist klar. Aber ich denke, wir fangen jetzt taktisch auch in Richtung Saisonende, wenn die Punkte da sind, auch schon an, auf die nächste Saison zu gucken. Wir bleiben im großen Teil zusammen, was mega cool ist. Wir können taktisch da ganz viel variieren, neu lernen und versuchen es, denke ich, auch mit in den Trainingseinheiten und in die Spiele schon so ein bisschen zu integrieren. Trotz dessen werden wir einfach alles geben, um jedes Spiel zu gewinnen. Und wir brauchen auch schon viel Glück, um nochmal oben anzuklopfen. Aber wir werden alles dafür tun. Europa wäre nochmal eine mega geile Reise. Wir haben es letztes Jahr auch genossen, außer so oft gegen Bensheim zu spielen. Da hatte ich mir ein bisschen was anderes erhofft. Aber ja, Europa ist einfach ein Traum von jeder Spielerin, denke ich. Und wir werden dafür noch alles geben, das, was drin ist.
Ja, das war Toni Reinemann. Wie gesagt, sehr ausführlich hat sie gesprochen. Und wir wollen jetzt den Blick dann auch Richtung Finale werfen. Und da habe ich mal mit Dante Döll gesprochen und sie mal gefragt, warum es nicht gereicht hat, um am Ende zu gewinnen und warum es vor allen Dingen auch gerade am 7-Meter-Strich aktuell hapert bei den Bietigheimerinnen. Am Ende reicht es nicht zum ersehnten vierten Pokalsieg. Warum hat es im Finale heute nicht gereicht zum Sieg?
Ja, wir haben eigentlich das, was wir gestern gut umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben, das haben wir heute nicht auf die Platte bekommen. Wir haben in der ersten Halbzeit schon zu viele einfachere Gegentore bekommen, wo wir nicht ganz konsequent zugelangt haben. Und das hat sich in der zweiten Halbzeit so fortgesetzt, haben dann natürlich auch noch ein paar hochklassige Chancen vergeben, 4-7 Meter. Das summiert sich dann und dann wird es schwer zu gewinnen.
Ja, gerade das 7-Meter-Thema ist ja etwas, was euch die Saison immer begleitet haben. Kannst du erklären, warum es vom Strich irgendwie nicht so funktioniert, warum man die Dinger nicht so reinhaut wie sonst?
Ja gut, also ich glaube, das ist normal, dass man auch mal einen liegen lässt. Aber man muss sagen, dass wir jahrelang gute, sichere Schützen hatten. Ich bin jetzt 35, ich war bis dahin nicht in dieser Situation, 7 Meter zu werfen und habe mich da jetzt reingefuchst und bin damit auch nicht unzufrieden. Caro, klar, die hat auch die Erfahrung und dann auch die Eier. Aber klar, das ist sowas, glaube ich, das kommt durch die Erfahrung, da eine gewisse Routine zu bekommen. Und die haben wir in dem Sinne in der Mannschaft, was das angeht, nicht unbedingt.
Wenn wir jetzt schauen, das ist eure erste Niederlage gegen ein deutsches Team seit fast 3 Jahren. Wie geht man damit um, dass jetzt so eine lange Serie zu Ende geht? Oder ist das, sag ich mal so, egal, weil halt dieser Pokaltraum nicht in Erfüllung gegangen ist?
Ja, die Serie ist mir eigentlich gerade egal. Das geht wirklich darum, dass wir ein Finalspiel verloren haben. Wir haben die Erfahrung mit Bietigheim schon ein paar Jahre zuvor gemacht gegen ein vermeintlich schwächeres Team, ohne das despektierlich zu meinen. Das ist dann natürlich, es ist sehr enttäuschend, es tut weh und es ärgert einen auch sehr, dass man nicht auf dem Punkt dann für 60 Minuten da ist.
Wenn wir schauen, bei euch stehen ja auch viele wichtige Aufgaben an, die Playoffs in der Champions League nicht zu vergessen, und natürlich Meisterschaft ist natürlich auch noch nicht hundertprozentig entschieden, klar, noch einen gewissen Vorsprung, aber wie geht es jetzt schnell, dann das Ganze abzuschütteln, damit man halt diese negative Enttäuschung, die er jetzt auch so ja nicht in den letzten Jahren gewohnt hat, dass er ein Finalspiel verliert, dann möglichst schnell abzuschütteln, um halt dann die anderen Ziele halt nicht in Gefahr zu bringen?
Ja, ich glaube, zum einen hätte es heute richtig viel Kraft und Power gegeben, wenn wir das Spiel für uns noch gedreht hätten, fürs kommende Wochenende. So ist es natürlich, jetzt geht es ans Analysieren. Da muss jeder halt auch schauen, okay, was hätte ich besser machen können, wo habe ich nicht das beigesteuert, was ich sollte. Das werden wir die Woche aufarbeiten und dann, ja, ich denke, das geht relativ fix, dass wir dann den Fokus auf ICAS haben, weil das muss jetzt abgehackt werden. Wir können da nicht so lange hinterher trauern.
Ich wünsche dir viel Erfolg bei.
Dankeschön. Danke.
Ja, kommen wir jetzt von der Verlierermannschaft zur Siegermannschaft und werfen den Blick auf den TuS Metzing. Und wir hatten sie schon im Podcast, wollen sie jetzt mal nach dem Spiel nochmal zu Wort kommen lassen. Jana Scheib, nach einem wirklich sehr, sehr starken Auftritt im Finale.
Danke. Sieg, historisch, gerade zweite Halbzeit von dir, wie hast du es erlebt?
Ja, wir sind als absolute Außenseiter in dieses Finale. Für uns war das Finale zu erreichen schon unser Ziel eigentlich erreicht. Wir wussten, wir sind der Außenseiter, wir können frei aufspielen. Ich denke, wir gehen mit -2 in die Halbzeit, haben dann gedacht, okay, ist noch ausbaufähig. Dass wir natürlich so eine zweite Halbzeit spielen, das ist ja kaum in Worte zu fassen. Ich glaube, dieses Wochenende hat ganz, ganz viel für uns gepasst. Viele Spielerinnen hatten einen super Tag, die Fans im Rücken. Natürlich auch das nötige Glück. Ich sage, der Handballgott war heute auch in manchen Sachen, in manchen Situationen auf unserer Seite. Aber ich denke mal, wenn man seit über 3 Jahren nicht mehr verloren hat, dann kann man es gegen Metzingen schon mal tun.
Du hast deine Jugendzeit in Bietigheim verbracht. Ist was Besonderes für dich, gerade dieses Spiel? Bietigheim ist seit 2021 nicht verloren. Gerade jetzt hier heute zu schlagen?
Ich glaube, dass es für uns alle was Besonderes ist, weil Bietigheim seit Jahren die Mannschaft ist. Und natürlich will man die ärgern. Das haben in den letzten Jahren nicht viele geschafft. Deswegen ist es natürlich für uns alle was Besonderes. Für mich natürlich auch. Ich habe zum Beispiel mit einer Kudlatsch oder so auch noch zusammengespielt. Es ist natürlich überragend, aber für mich ist es eigentlich noch cooler, dass meine ganze Familie, meine ganzen Freunde da waren, weil es einfach nah an der Heimat ist. Und ich glaube, wir genießen es jetzt einfach.
Wenn wir auf deine zweite Halbzeit eingehen, also du bist ja nicht so gut reingekommen. Nur ein Tor und da hast du ein paar Aktionen, wo nicht so funktioniert hat. Kommst dann nach der Pause raus, wirft 8 Tore, wirft beste Spielerin des Spiels. Was ist in der Halbzeitpause bei dir passiert, dass du so eine Explosion hattest bei der Leistung?
Ach, ich saß in der Kabine, war ein bisschen unzufrieden mit meiner ersten Halbzeit, ein paar unglückliche Aktionen. Habe mir dann aber das Ligaspiel gegen Bietigheim, das Rückspiel, in Erinnerung geworfen. Da war das ähnlich, dass ich in der ersten Halbzeit unglücklich war, zweite war gut. Ich habe gedacht, okay, ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren, schlechter kann es nicht werden. Solange ich auf der Platte stehe, möchte ich zeigen, was ich kann. Man kann mich immer noch auswechseln, wenn es nichts wird. Dass ich natürlich so eine zweite Halbzeit spiele, damit habe ich selber nicht gerechnet. Aber ich glaube, dass wir alle über uns hinausgewachsen sind. Das machen dann auch die ganzen Emotionen mit einem. Ich glaube aber, wir können es jetzt nicht an einer einzigen Spielerin ausmachen. Das war gestern und heute, haben eigentlich alle Spielerinnen ihren Teil dazu beigetragen. Auch was von der Bank an Emotionen kam, das ist unglaublich.
Wenn wir jetzt mal auf die zweite Halbzeit eingehen, wann hattest du so das Gefühl, okay, das kann ja heute wirklich mit dieser Überraschung werden. Wir können hier wirklich Bietigheim bezwingen und den Pokal holen.
Also es war ja eigentlich die ganze Zeit relativ eng. Ich glaube, wir gehen dann mal weg auf 3 Tore oder so, wo die Auszeit nehmen. Da dachte ich schon so, wow, was ist mit uns los? Hab dann gemerkt, dass wir von den Emotionen viel mehr da sind als sie. Die waren eher unzufrieden, haben rumgemotzt, sich gegenseitig, sind Einzelaktionen verfallen. Da habe ich schon gedacht, okay, wir können die echt lang ärgern. Natürlich hast du immer im Hinterkopf, scheiße, das wollen wir nicht mehr hergeben. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ab dieser Auszeit, wo wir 3 Tore vorne waren, war ich mir eigentlich sicher, wir geben das heute nicht mehr aus der Hand. Wir hatten heute ja einfach mannschaftlich so ein geiles Gefühl. Ich glaube, wir hätten noch 10 Minuten weiterspielen können, wir hätten das nicht mehr verloren, weil wir heute einfach die bessere Mannschaft waren in der zweiten Halbzeit.
Hat die Kulisse eine Rolle gespielt? Ich glaube, hat nur Bietigheim unterstützt.
Ja, also wir haben schon vor dem Spiel gesagt, dass wir glauben, dass viele für uns sind. Natürlich, man ist immer für den Außenseiter. Das ist wie beim Fußball, das sind alle gegen FC Bayern. Das ist einfach so. Das treibt natürlich einen umso mehr an und ich glaube, nach dem Halbfinale gestern wussten wir, da kann ganz viel gehen, weil die Emotionen einfach auch gestern für uns gespielt haben und es ist einfach nicht in Worte zu fassen, aber was auch unsere Fans, die pinke Wand dahin gezaubert hat, das war schon grandios, ja.
Um dann ein Wort zu machen, Weike verlieren, das ist ja ihre Abschiedstour dieses Jahr und dann natürlich so mit so einem Titel zu verabschieden. Wie hast du die jetzt auch gerade in den Minuten und danach wahrgenommen, weil es auch für sie ja ganz, ganz besonders ist, weil es sie endlich geschafft hat.
Ich bin auch direkt nach Abpfiff zu hören und habe gesagt, der ist für dich dieser Titel. Ja, wir haben gestern noch vor dem Spiel gesprochen, habe ich gesagt, boah, ich bin so aufgeregt, das ist mein erstes Final Four. Und habe ich gefragt, ach, wie oft hast du eigentlich schon gespielt? Da hat sie gesagt, boah, ich glaube mein 5. oder 6. Mal. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir dein letztes zu einem ganz besonderen. Das habe ich natürlich mit ein bisschen Spaß gesagt, man hätte ja nicht damit rechnen können, dass wir das wirklich holen. Aber mich freut es einfach für sie, dass sie auch ihre Karriere nochmal mit so einem riesen Highlight beenden kann. Und ich glaube, für so Spielerinnen macht man das dann auch. Und ich glaube, bei uns hat es die Mischung ausgemacht. Ob das eine Jule Maren ist mit Erfahrung, aber auch eine Ossi und ich, unser erstes Final Four, wir sind da ganz ungestüm reingegangen. Und ich glaube, dass diese Kombination das so gut gemacht hat.
Und jetzt ist es ja Europa.
Ganz sicher ist es jetzt Europa und Supercup auch. Also das ist unbeschreiblich, dass ich in meinem ersten Jahr in Metzingen direkt den ersten Titel hole. Da hat, glaube ich, keiner mit gerechnet, aber dafür ist es umso schöner.
Und wie ihr richtig gehört habt, waren jetzt nicht nur meine Stimme, die mit dabei war, sondern auch die vom Kollegen Felix Buss von Handball World, mit dem ich das gemeinsam aufgenommen habe, gemeinsam geführt habe. Aber jetzt kommen wir dann wieder zum Einzelinterview. Trainer der Metzingerin, wollen wir auch zu Wort kommen lassen, Werner Bösch, und er verrät, ja, es wird wohl ein bisschen gefeiert werden in Metzingen.
Wie fühlt man sich als Pokalsieger?
Überragend. ein super Gefühl. Wir haben die sehr kleine Chance genutzt und das ist überwältigend und ich bin einfach nur super glücklich.
Was war heute ausschlaggebend, dass es dazu gereicht hat, Bietigheim als erstes deutsche Team seit knapp 3 Jahren die Niederlage zuzufügen?
Das habe ich noch gar nicht im Kopf gehabt.
Ja.
Das kommt ja auch noch dazu.
31.03.2021 war die letzte Niederlage von Bietigheim gegen ein deutsches Team.
Ich finde, es kann man ein paar Sachen zusammen. Wir haben eine unglaubliche Willensleistung gezeigt. Sie haben nicht am Limit gespielt, hatten gar keine Torhüterleistung. Und wir wussten, dass die schlagbar sind aufgrund von den letzten Spielen und wir haben daran geglaubt und darum kam das jetzt. Irgendwann war das fällig, jetzt ist das fällig. Dass das hier in diesem Finale passiert, ist für uns doppelt schön. Überragend.
Ist ja auch der erste Verein für Sie als Trainer, für den ganzen Verein insgesamt. Was bedeutet das, zumal man ja auch nicht so weit von Stuttgart entfernt ist? Also man kann ja jetzt ja ordentlich Party machen, sage ich jetzt mal so, in den nächsten Tagen.
Ja, logischerweise haben wir gar nichts geplant, weil wir ehrlicherweise nicht damit gerechnet haben. Wir werden jetzt spontan irgendwo schauen, was wir machen und dann sicher irgendwann mal auch noch, Ferenc hat angekündigt, dass wir 3 Tage nach Malle gehen, mal schauen. Aber wir haben uns das verdient, darum werden wir das dann auch genießen.
Lass uns mal mit Maren Weigel sprechen. Ihre letzte Saison, jetzt so mit diesem Pokal, den sie auch lange gesucht hat, war ja auch öfter mit dabei, hat das nie gereicht. Was bedeutet das auch gerade für sie jetzt, dass sie diesen Pokal auch mitnehmen kann und natürlich für sie als Kind, dass sie so eine verdiente Spielerin so verabschieden können?
Ich denke, wie sie sich fühlt, musst du am besten Maren selber fragen. Ich kann mir vorstellen, dass die super glücklich ist. Die freut sich natürlich, aber die ist ja nur Gestein. Die hätte davor auch schon gern einen Titel geholt und die geht in jedes Spiel, als ob sie das gewinnen will. Jetzt haben wir das gewonnen. Und ich bin der Meinung, die Saison ist noch vorbei. Ich finde, sie hat noch Chancen auf Olympia, wenn sie jetzt gut kommt. Dann ist ja das vielleicht gar nicht das letzte große Highlight, das sie hat, sondern stehen noch andere Aufgaben für sie da. Und ich hoffe, sie macht weiter. Wobei wir das eh schon besprochen haben, das sollte sie eh machen. Aber so grundsätzlich, weißt du, war das schon ein Highlight, dass sie jetzt gewonnen hat. Das fällt sicher oder fühlt sich sicher gut an. Aber ich denke, sie hat noch weitere Ziele. Sie möchte unbedingt auch zu dieser Olympia.
Vielleicht möchte sie auch nochmal den Pokal verteidigen.
Das glaube ich eher nicht.
Nee, wenn wir jetzt drauf schauen, sie spielen ja dann auch nächstes Jahr europäisch mal wieder mit dabei. Was bedeutet das auch krass für sie, sich wieder mit den besten Teams in Europa messen zu können im European League?
Ich finde das, super, das war immer unser Ziel, dass wir das geschafft haben, ist top. Wird natürlich eine riesige Herausforderung von der Belastung und von allem, aber eben darum kümmere ich mich dann irgendwann später. Jetzt ist mal Feiern angesagt und wir freuen uns, dass wir uns europäisch qualifiziert haben.
Dann feiern Sie schon.
Dankeschön.
Dankeschön.
Und kommen wir jetzt zur letzten Spielerin, die heute im Podcast bei uns zu Wort kommen wird, bevor wir gleich zu den Männern rübergehen. Maren Weigel. Lange haben wir auf sie gewartet. Ich glaube, 20, 25 Minuten, nachdem alle Spielerinnen irgendwie schon fertig waren, kam sie endlich runter in die Mixzone, nachdem sie ausgiebig gefeiert hatte mit den Fans. Und hat Rede und Antwort gestanden und natürlich auch über ihren besonderen Moment gesprochen. Denn lange hat sie diesen Titel hinterhergejagt. Jetzt hat sie es geschafft in ihrer Abschiedssaison. Da kann man mal fragen, macht sie noch weiter? Darüber spricht sie und wie gesagt, danach machen wir eine Pause und dann kommen wir gleich wieder zurück bei Anruf Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
Frau Weigel, 10 Jahre haben Sie mit TuS Metzingen gespielt, 10 Jahre diesen Pokal hinterher gejagt. Wie fühlt es sich jetzt an, ihn endlich in die Höhe recken zu dürfen nach so vielen Anläufen, die vergeblich gescheitert sind?
Unglaublich. Also ich habe es schon, glaube ich, heute ein paar Mal versucht, irgendwie in Worte zu fassen. Es ist nicht möglich, zumindest jetzt noch nicht. Es ist so ein Wahnsinnsgefühl, weil wir nicht davon ausgehen konnten, dass wir die sind, die den Pokal in die Höhe halten. Und ich glaube, das macht es irgendwie noch schöner, weil es auch, es war so eine Mannschaftsleistung und alle sind irgendwie über ihre Grenzen gegangen, haben die ganze Zeit dran geglaubt und dafür gekämpft. Und das ist einfach ein wahnsinnig tolles Gefühl.
Und dann natürlich auch die erste Mannschaft, die erste deutsche Mannschaft, die Bietigheim seit 3 Jahren besiegt hat. Macht es das nochmal so ein bisschen besonders, auch gerade natürlich auf diesen Grund der Lokalrivalität?
Ja, ich glaube, die Lokalrivalität, ja, die spielt da bestimmt mit rein, aber ich glaube, so dieses 3 Jahre lang und wir haben es jetzt geschafft als Erste, dann ist es noch der erste Titel in unserer Vereinsgeschichte. Für viele Mädels aus dem Team ist es generell der erste Titel mit, also in der Bundesliga, und das ist einfach Wahnsinn.
Wie habt ihr es heute geschafft, Bietigheim zu knacken? Weil ich natürlich, ihr hattet das Pokalspiel, was ja sehr nervaufreibend war mit dem 7-Meter-Werfen am Tag zuvor, was ihr dann gewonnen habt. Warum hat es das nochmal so einen Funk gegeben? Okay, wir können eigentlich nicht geschlagen werden, sondern noch so ein bisschen Selbstvertrauen noch? Oder wie seid ihr in dieses Spiel reingegangen?
Ja, wir sind reingegangen mit dem Bewusstsein, dass wir überhaupt gar nichts zu verlieren haben. Wir konnten nur gewinnen, weil wir wussten, jeder rechnet damit, dass Bietigheim uns abschießt. Und es hätte durchaus auch passieren können, wenn man unser letztes Ergebnis anguckt.
Ja, ich glaube, der Bündner hat gesagt, plus 10 für Bietigheim.
Ja, irgendwie sowas. Dementsprechend war das einfach total realistisch, dass das auch passiert. Aber dann haben wir gedacht, ja, okay, das haben wir diese Saison schon mal gehabt, wäre jetzt nichts Neues. Und dann geben wir halt 60 Minuten Gas und schauen, was dann halt rauskommt. Und das haben wir wirklich gemacht. Wir haben uns gedacht, ja gut, wir werden mal hinten sein. Wir werden Sachen machen, die nicht funktionieren, weil Bietigheim einfach gut ist. Aber wir werden weitermachen. Und dann müssen sie das erstmal schaffen, gegen uns zu gewinnen. Und das haben wir überragend gemacht.
Zu Anfang lief es ja noch nicht so super. Ich glaube, euer Trainer hat nach 10 Minuten die erste Auszeit genommen. Was hat er da gesagt? Weil auf mich wirkt es so, ein paar Fehler zu viel. Bietigheim geht ins Tempo. Und wenn Bietigheim ins Tempo geht, dann ist es schwer, Bietigheim aufzuhalten.
Auf jeden Fall. Das ist eine Stärke von denen, dass sie aus einer kompakten Abwehr dann super umschalten, ins Tempo gehen. Die haben super individuelle Spielerinnen, die auch an guten Tagen teilweise alleine Mannschaften zerschießen. Und wir wussten, wir müssen gnadenlos in den Rückzug gehen, als Mannschaft in den Rückzug gehen und uns helfen, weil nicht immer eine alleine da unbedingt jemand halten kann. Und das lief am Anfang noch nicht so gut, noch nicht so aggressiv und konsequent, aber das haben wir im Laufe des Spiels immer, immer besser umgesetzt. Und das war sicherlich auch ein wichtiger Punkt für den Sieg.
Wann hattest du so das Gefühl, okay, heute, das kann hier wirklich was werden mit der Überraschung, mit diesem Titelgewinn?
Ich glaube, das erste Mal hatte ich es wirklich, als wir dann unentschieden hatten und dann dieses erste Mal in Führung gegangen sind, weil dann alle gemerkt haben, hey, wir haben diesen Rückstand aufgeholt, wir sind die ganze Zeit dran geblieben, wir haben aufgeholt und jetzt sind wir sogar in Führung. Wir können die Führung auch weiter ausbauen, und das haben wir dann ja zum Glück auch immer wieder gemacht. Es wurde zwar dann auch immer wieder kleiner, aber wir wussten dann, hey, wir können führen und das können wir auch am Ende. Und ich glaube, das war auch ganz wichtig für die Köpfe.
So ein Pokalsieg ist ja was Schönes. So ein Pokal zu verteidigen ist ja nochmal schöner. Kommen da jetzt so Gedanken, okay, vielleicht nochmal ein Jahr dranhängen, oder ist das definitiv Ende im Sommer, egal was passiert?
Nee, das ist definitiv Ende. Ich habe mir das gut überlegt gehabt und natürlich gehofft, dass ich so aufhören kann. Und ja, 10 Jahre war ich in Metzingen, 10 Jahre habe ich auf den Titel gewartet, jetzt am Ende wurde ich belohnt, und das ist einfach auch ein super Ende für mich.
Und jetzt hast du natürlich noch die Möglichkeit, dich für Olympia qualifizieren, was ja auch nochmal wahrscheinlich ein Riesen-Highlight wäre. Gibt das jetzt nochmal so ein bisschen noch mal so ein extra Schub jetzt nochmal mit diesem Pokalsieg, nochmal extra Selbstmotivation jetzt für die letzten Wochen, nochmal wirklich nochmal alles rauszukratzen, was da ist, sag ich mal?
Doch, das ist sicherlich nochmal ein extra Schub. Ich meine, wir sind Sportler, wir wollen immer alles geben, oder wir geben immer alles und wollen das Beste rausholen. Aber natürlich so ein schönes Erlebnis ist einfach so positiv verankert und gibt nochmal so viel Kraft, dass es auf jeden Fall nochmal, glaube ich, die letzten Monate hilft zu tragen.
So, nachdem wir jetzt sehr ausführlich mit den Frauen uns beschäftigt haben, wollen wir natürlich uns auch mit den Männern beschäftigen und jetzt mal den Blick werfen auf das, was ansteht, denn ich finde, das hat eine gewisse noch höhere Brisanz als das, was in der Bundesliga passiert ist. Olympia-Qualifikationsturnier, eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, und wir müssen natürlich über eine Sache reden, über die wir normalerweise letzte Woche geredet haben, hat es leider aufgrund von zeitlichen Problemen nicht ganz bei uns mit der Aufnahme funktioniert, aber wir müssen drüber reden. Alfred Gislason hat seinen Vertrag jetzt schon mal verlängert bis 2027 unter der Voraussetzung, dass die Olympia-Qualifikation gelingt. Was ist denn das für ein Zeichen vom DRB? Ja, wir vertrauen dir, aber du musst halt für Olympia qualifizieren.
Also prinzipiell folgendes. Bei allem Hype und aller guten Laune, die diese EM gemacht hat in Deutschland und bei allem Spaß, den wir auch hatten, hat, und das sage ich mit größtem Respekt, aber ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, hat eine deutsche Männer-Handball-Nationalmannschaft die gottverschissene Pflicht, sich für Olympische Spiele zu qualifizieren. Punkt. Deswegen ist es wahrscheinlich gar nicht so absurd, das entsprechend so zu sagen, im Sinne von, hey, aber einen Vertrag bis 2027 daran zu knüpfen, ich verstehe es einfach nicht. Also bevor wir über die Sinnhaftigkeit sprechen und Gislason und den Handball und das Qualifikationsturnier, rein von der Metrik dieser Verlängerung, ich verstehe es einfach nicht. Das ist das Gleiche damals, wie wir im Fußball hatten mit Yogi Löw, dem man vor der WM einen Freifahrtschein, dem man vor dieser WM einen Freifahrtschein gegeben hat. Ja, egal wie es läuft, wir machen mit dir so oder so weiter, Vertrag ist verlängert. Und dann fliegst du in der Vorrunde raus. Und alles greift sich an den Kopf. Und ich verstehe es nicht, dass ich glaube, dass wir das nicht schaffen. Wir schaffen das, davon gehe ich aus. Dann qualifizier dich doch erstmal für Olympia. Und verlänger dann, wenn du sportlich überzeugt bist von Gislason und von seinen Methoden und von seiner Nominierung und überzeugt bist, dass er 2027 eine Heimweltmeisterschaft so erfolgreich bestreiten kann, wie wir uns das alle wünschen. Aber warum, also ich verstehe dann dieses, entweder ich mache von Anfang an klar und sage, es ist egal, wie die Qualifikation ausgeht, wir verlängern, weil das unser WM-Trainer 27 ist, oder ich mache es danach, wenn wir qualifiziert sind oder halt nicht. Aber die Art und Weise ist wieder, ich find's absurd.
Bin ich bei dir. Also ich meine, der Vertrag wäre auch noch gültig gewesen bis nach der Olympia-Qualifikation. Ich glaube, Ende April, glaube ich, gelaufen. Also nicht bis Olympia, das weiß ich, aber ich glaube, so bis Ende April, glaube ich, wäre da, glaube ich, gelaufen. Die Argumentation ist ja halt zu sagen, ja, wir wollen jetzt vor der Qualifikationsturnier Ruhe haben, damit halt nicht bei jedem Spiel die Frage aufkommt, wie geht's weiter mit Gislason. Kann ich in gewissen Teilen auch verstehen, definitiv. Und Kroma hat das ja auch so ein bisschen heute in der PK auch so ein bisschen auch dargelegt, dass man auch Vertrauen in ihn hatte, weil man einfach so gewisse Leistungssachen einfach einbeziehen möchte, wo er dann gesagt hat, ja, aber es war, glaube ich, ein Fehler, das zu kommunizieren, wo ich mir denke, ja, natürlich war das ein Fehler, weil jetzt alle darüber reden, was das für eine dumme Idee eigentlich ist, zu sagen, ach ja, wir vertrauen unseren Trainer bis 27, aber ja, wenn Olympia nicht schafft, ah, dann ist er, glaube ich, doch nicht der richtige Trainer. Das ist natürlich so ein Zeichen, wo du denkst, so ein halbgares irgendwie, ja, wir machen mit ihm weiter, aber das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, zumal ich auch diese Dauer auch irgendwie ein bisschen unglücklich finde. Ja, es ist klar, bis nach der Heim-WM, was ja das große Ziel ist, dort Gold zu holen, aber wenn das nicht funktioniert, willst du ein Jahr vor Olympia dann den Trainer auswechseln? Weiß ich auch nicht.
Ja, natürlich muss man auch ehrlich sein, in der Mangelung aktuell an Alternativen. Ich bin zum Beispiel, ich hätte super spannend gefunden und nochmal, es geht überhaupt gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie an der Legacy von Gislason kratzen möchte in irgendeiner Art und Weise. An dem, was er geleistet hat für den Handball. Darum geht es gar nicht. Aber ich hätte zumindest mir beim DHB, und vielleicht haben sie es auch gemacht, und das können wir einfach nicht wissen. Ja? Oder ich sage mal so, ich würde mich stark wundern, wenn beim DHB nicht mal einer auf die Idee gekommen ist, zu sagen, na, bevor wir verlängern für Olympia mit Gislason, ich kann das schon nachvollziehen, dass man sagt, wenn wir mit diesem Trainer, wenn der uns souverän die Olympia-Qualifikation besorgt, dann kannst du es schlecht sagen, ja gut, danke, und jetzt stellen wir jemand anderen hin. Ne? Und dass es keine 4-Monats-Verträge gibt, okay. Aber ich will nur mal sagen, ein Mike Machulla war sehr lange frei.
Ja.
Ein Mike Machulla war sehr, sehr, sehr lange frei und hat sich nach Flensburg sehr viel Zeit genommen für sich, um zu reflektieren, um für sich Fragen zu beantworten. Wird jetzt der erste deutsche Trainer bei Aalborg überhaupt in Dänemark. Das ist das ähnliche Ding wie eben jetzt oder wie es vorher war beim DFB und Nagelsmann, wo es auch geworden ist jetzt, wo alle sich gesagt haben, du machst deinen Job nicht richtig, wenn du da nicht mal anrufst. So, und ich finde auch als DHB, ich kann mir schon, also es würde mich so krass wundern, wenn keiner bei Herrn Machulla angerufen hat. Aber das wäre halt zum Beispiel eine Personalie gewesen, wo ich gedacht hätte, boah, ja, ja.
Also ich glaube, dass die halt nirgendwo anders angerufen haben. Und das ist auch nicht böse gemeint, aber wenn halt in dem Präsidium, das über den Vertrag mit Gieselsson verhandelt, ein Mann drinne sitzt, der Trauzeuge oder dessen Trauzeuge Gieselsson war, dann kann man den Mann, so gut ich ihn auch schätze, für das, was er geleistet hat für den Handball, zumindest nicht unterstellen, dass er sachlich unbedingt bei der ganzen Sache ist. Er will es mit Sicherheit außen vor lassen, aber ich finde das sehr fragwürdig, dass ein Mann, wie gesagt, der Trauzeuge, wo eine enge Bindung besteht über einen Trauzeuge, dass der damit über entscheidet, ob der Nationaltrainer bleibt oder nicht. Kann man zumindest mal eine Frage stellen, ob das so, naja, sagen wir mal so, Corporate Identity, Corporal so in Ordnung ist. Also ob man das wirklich so...
Ein bisschen
Vetternwirtschaftsgeschmack, auch wenn ich es Ihnen nicht unterstellen will, aber es ist halt komisch einfach.
Ja, aber ich meine, Compliance, also...
Genau, Compliance, das war das Wort, was mir gefehlt hat.
Sind wir mal ehrlich, das ist so. Und es gibt mehr Compliance, als wir uns alle vorstellen können und wünschen können. Ich meine, es geht ja jetzt auch schon damit los, zum Beispiel, dass ich mich natürlich jetzt wahrscheinlich nicht so hier hinsetze und den SCDFK verschraube, wie ich vielleicht andere Mannschaften zerschraube. Wobei ich da immer auch von mir selbst behaupte, dass ich das immer noch komplett rational kann. Aber sicherlich kann auch irgendjemand sagen, naja gut, aber du machst ja auch den Podcast von denen, den Vereinspodcast. Als ob du dich jetzt hier hinsetzt und 35 Minuten Carsten Günther zerlegst. Das mache ich nicht, weil ich habe Angst vor Carsten Günther. So, ich habe Angst vor Carsten. Aber so, Spaß beiseite. Und ich glaube auch, wenn du davon felsenfest überzeugt bist, davon das zu können, und das ist gar kein Vorwurf per se, unbewusst wird es immer eine Rolle spielen. Und wie gesagt, zumal, was halt on top auch noch dazu kommt, ist, wie gesagt, Alternativen wären eventuell da gewesen, um zu sagen, okay, vielleicht wollen wir aber auch was Neues probieren, weil es ist ja nicht so, dass Gieselsson, und das ist ja, woher sich auch unsere Argumente herrühren, es ist ja nicht so, dass das ganze Handballland hinter dieser Personalie steht einfach. Und hinter den Entscheidungen, hinter Kadernominierungen, hinter Aufstellungen, hinter seiner Kommunikation bei der EM in Teilen oder davor, das ist ja nicht so. Oder danach, das ist ja das Ding. Also es ist ja das eine, wenn Handball Deutschland sagt, Habemus Alfred, cool, und das so gestützt wird, oder eben auf der anderen Seite es durchaus diskutable Thematiken einfach gibt.
Ja, und wie gesagt, wir wollen, ich glaube, keiner spricht einfach Gieselsson die Handballkompetenz ab. Das wird nie einer tun. Nein, werden wir auch nicht tun, weil der Mann einfach so viel erreicht hat mit so vielen unterschiedlichen Mannschaften. Und auch Platz 4 mit der EM, das darfst du auch nicht unterbewerten. Das wollen wir auch gar nicht unterbewerten. Aber natürlich, klar, wenn du die nackten Zahlen anschaust, 4 Siege, 4 Niederlagen, 1 Remis. Das ist halt kein überragendes, rein vom Ergebnis abschneiden bei einem Turnier. Klar, du hast ein bisschen Glück, dass du halt am Ende direkt reingekommen bist, ist auch alles gut, alles in Ordnung, man hat es auch geschafft und man hat auch gemerkt, dass man auch natürlich zu diesen großen drei, wo auch alle anderen Mannschaften schon noch einen Step einfach zurück sind, dass man da einfach gerade nicht hinkommt. So, aber ich finde, man kann ja über gewisse Dinge auf jeden Fall drüber reden und ich finde auch, wenn wir jetzt auf den Kader ja jetzt wieder schauen, ich habe da ja auch Kommentare für Handball World geschrieben und nein, ich bin nicht Bob Hanning, der unter dem Pseudonym Sebastian Mühlenhoff Kommentare verfasst, so wie das einer bei Facebook geschrieben hat, bei Handball World. Ich heiße Sebastian Mühlenhoff und ich heiße nicht Bob Hanning. Kann man über Personalien reden. Für mich ist Rechtsaußenposition ein großes Fragezeichen. Ich habe nicht verstanden, warum man nicht Tim Horn genominiert hat. Stattdessen Patrick Grölski nominiert, der seit seiner Verletzung vor der EM noch nicht eine einzige Sekunde wieder Bundesliga-Handball gespielt hat. Aber hey, wer bin ich denn, um zu sagen, wen man nominieren sollte und wen nicht. Und das dann natürlich dann noch, dass du Pekeler und Weinhold noch nominiert als mögliche Notnagel. Ich mir denke so, ja, das sind tolle, gestandene Spieler. Aber Rücktritt ist Rücktritt. Und ganz ehrlich, willst du kurzfristigen Erfolg von Spielern machen, die verdient sind, definitiv, aber die dann nach Sommer wieder weg sind? Oder willst du vielleicht lieber, so wie du es auch prognostizierst oder darstellst, junge Spieler holen, sie aufbauen, sie Erfahrung sammeln lassen, damit sie dann den Schritt machen, für 27 Gold holen zu können oder noch nicht ohne über 28 Gold holen zu können, weil ich denke, in der Position können sicher noch Leute mehr lernen. Klar, auf Kreis haben wir nicht so viele junge Talente. Okay, geschenkt, kann man mit Sicherheit drüber nachdenken. Aber ich finde, da kannst du halt einfach andere Leute nominieren. Und ja.
Also, das ist ein schwieriges Spannungsfeld, ne? Also,
ja, natürlich,
was, klar. Was du vor der Brust hast, finde ich persönlich, ist ja nichtsdestotrotz das größte sportliche Event für alle Sportlerinnen und Sportler, abgesehen von Fußballern. Das sind die Olympischen Spiele. Das sind Olympische Spiele und jetzt erstmal drei
Spiele. Aber es ist auch, glaube ich, nur Notnagel für die Quali. Nicht mal für Olympia, nur für die Quali.
Ja, meine ich ja. Und da muss ich sagen, dann denke ich mir schon so, komm, du hast noch genug Möglichkeiten, du kannst noch in Anführungszeichen zwei Turniere nutzen plus Qualifikation dafür, um junge Jungs zu nominieren und ranzuführen und auch mit der entsprechenden Wettkampfpraxis und dem entsprechenden Wettkampfdruck klarkommen zu lassen, damit mit diesem Druck, bevor es dann in der Heim-WM geht, 27. Weil Olympia-Quali ist jetzt, Olympia ist alle vier Jahre. Das nächste Mal Olympia ist LA 28. Das ist das größte Sportevent, ganz ehrlich, und ich streiche bewusst jetzt die Scheiß-WM in Katar raus, 22. Das ist das größte Sportevent, weil es auch wieder mal in einem demokratischen Land stattfindet, in einem Rechtsstaat seit vielen, vielen Jahren. Dass du dann jetzt sagst, okay.
Paris ist auch demokratischer Staat jetzt dieses Jahr, aber das ist
noch nicht. Meine ich ja. Ich meine ja genau das meine ich ja. Ich meine jetzt Olympia mit diesem demokratischen Staat, 24. Weil davor, okay, Tokio, aber unter Corona-Bedingungen. Davor Rio, schwierig und so weiter und so fort. Und dann kommst du schon London, okay, aber das sind 12 Jahre. Ist egal, ist nicht das Thema, aber dass du da sagst, das muss jetzt einfach dieser unbedingte Brechstangen-Erfolg sein. 3 Spiele hast du ab Donnerstag bis Sonntag gegen Algerien, Kroatien und Österreich. Da wäre es mir auch komplett egal, wer irgendwie irgendwo gerade vielleicht perspektivisch 27 eine gute WM spielen könnte. Ich will jetzt Jungs haben, die diesen Druck kennen, die Bescheid wissen und die auf Abruf da sind mit ihrer Leistung und die, wo ich mich auch drauf verlassen könnte, vielleicht aufgrund meiner Erfahrungen, die ich vorher schon mit denen gemacht habe. Weil das sind die 3 Spiele innerhalb von 5 Tagen, da muss es einfach
scheppern. 4 sogar nur. Ja.
Oder 4. Donnerstag, ja. Freitag, genau, 4 Tage. Da muss es einfach knallen. So. Dann hast du immer noch Zeit zu sagen, okay, bis Sommer Olympia, okay, gut. Da willst du auch erfolgreich sein. Weil das ist, auch Olympia hat Gislason wahrscheinlich das letzte Mal. So, und da willst du erfolgreich sein. Und dann hast du aber danach trotzdem ja immer noch 2,5 Jahre Zeit. Ab Paris 24 hast du immer noch bis 27 Winter 2,5 Jahre Zeit. Die, und das ist, finde ich, wichtig, da liegt noch eine WM und EM dazwischen. Mit entsprechenden Qualifikationen dafür. Und in 2,5 Jahren muss es halt aber möglich sein, einen Kader hinzustellen und mit dem, was da ist, der bestmöglich funktioniert. Für was es dann reicht, ist erstmal zweitens. Aber 2,5 Jahre müssen reichen, um ein Team bestmöglich aufzubauen. Damit kannst du auch nach Olympia noch anfangen. Die Frage ist, trifft Alfred Gislason Entscheidungen für den perfekt bestmöglichen Kader 2027 oder ist da auch viel dabei eben mit, wie du sagst, Grötzky, ja, den kenne ich, der kann das. Oder ist da auch so ein bisschen, naja, Gislason hat die, die er mag und gerne anruft und hat die, die er bei WhatsApp blockiert hat und nicht anruft.
Tja, das ist etwas, was er nur jetzt wahrscheinlich beantworten kann. Aber ich finde zumindest, ich glaube, das wird auch, wenn wir jetzt sportlich mal ein bisschen drauf schauen, auch, glaube ich, sehr wichtig sein, dass es jetzt mit Marian Michalschik und dem auch nachnominierten Luka Witzke, der ja für meine Hand reinrückt, ähnlich wie er auch dann jetzt Franz Semper reinkommt für Kai Häfner, der ja auch ausfällt. Da ist wohl eine Reizung der Achillessehne, was ich wohl gehört habe. Ich glaube, es ist noch nicht offiziell kommuniziert, aber zumindest das, was ich gehört habe in Stuttgart, als ich da war am Sonntag. So, da ist man ja auch dann jetzt, wo ich darauf hinaus wollte, auf der Mitte sehr gut abgesichert, dass du halt nicht Juri Knorr 50, 55 Minuten geben musst. Und ich glaube, das kann sehr, sehr hilfreich sein, dass man da ein bisschen mehr durchwechseln kann. Ich erwarte auch viel mehr Rinas Uschins, bin ich ganz ehrlich, weil die letzten zwei EM-Spiele haben gezeigt, dass du ihn eigentlich den Part geben musst. Offensiv sowieso, defensiv, glaube ich, kann man auch drüber diskutieren. Und dass du mit klassischen Außen spielst, aber gut. Wir wissen, Steinert wird sowieso seine Einsatzzeiten in der Defensive bekommen, hat ja auch ein, zwei gute Spiele mal offensiv gehabt, aber naja, ist halt Steinert. Der übrigens der älteste Spieler jetzt in der Nationalmannschaft ist, wo Leute drauf angesprochen in der Pressekonferenz, hat er sich ein bisschen beschwert, dass jetzt Kavalkeri Hilf nicht mehr mit dabei ist, jetzt der älteste, hat er so ein bisschen so einen leichten Seitenhieb sich erlaubt, aber ich finde sportlich, glaube ich jetzt mit dem breiteren Kader, Patrick, das sollte, wie gesagt, muss klappen und sollte, macht auch Hoffnung so ein bisschen, finde ich jetzt, dass man halt breitere hat, breiteren
Kader. Ja, also nochmal, also wir brauchen hier nicht drüber diskutiert, dass das, also nochmal, Algerien, Kroatien, Österreich, ja, das, ne, alles richtig. Da musst du drüber fahren. Also da musst du drüber fahren in meiner Wahrnehmung und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige in Handball Deutschland, der das so sieht. Man muss jetzt natürlich erstmal vorne gucken, am Kreis ist es ja auch gerade düster, sowohl Goller als auch Kohlbacher, auch wenn das wo so aussieht, dass die beiden mit ihren jeweiligen individuellen WWchen da trotzdem noch am Start sein können. So wie ich es jetzt gelesen habe, bei beiden zwar, ja, die Schulter, glaube ich, hier und da ein bisschen am Zwicken. Und
Schulter war es bei Kohlbacher.
Kohlbacher und bei Goller war es der Fuß. Ja. Jetzt aus dem letzten Bundesliga-Wochenende noch mitgeschleppt, aber im Endeffekt wohl so, dass die bei den Ärzten jetzt rumliegen und dann wird es auch funktionieren und klappen. Und ja, du bist im Tor trotzdem super aufgestellt, finde ich. Also ich mache mir um die Qualifikation eigentlich keine Sorgen.
Und du meinst auch die ersten zwei Plätze sind, das muss zu schaffen sein.
Das muss zu schaffen sein, also sorry. Ja, und wie du halt sagst, also ich finde von den Nominierungen, da bin ich gespannt auf Luca und auf Franz. Beide nachnominiert, beide aus Leipzig und ich gönn's beiden von ganzem Herzen. Das ist auch einfach so. Luca kommt so langsam rein, muss ich sagen. Fühlt sich auch besser und hat, glaube ich, auch nach der Verletzung wieder jetzt gute Anbindung. Hat ja auch wirklich lange Zeit gehabt, jetzt aufgrund des Spielplans, wo Leipzig da sehr lange warten musste, entsprechend zu regenerieren und fühlt sich auch gut. Hat auch wieder hundertprozentiges Vertrauen in seinen Körper, dass es alles funktioniert und hält, glaube ich. Und so wirkt er zumindest auch. Deswegen, da bin ich gespannt. Und da, wenn er halt im Kopf so ruhig bleibt, wie jetzt die letzten Spiele für den SCDFK und nicht verkopft, das weiß er auch selbst, glaube ich, dass es manchmal Thema ist bei ihm, dann bin ich da 100% überzeugt davon, dass es eine Verstärkung ist, definitiv. Und bei Franz muss man gucken. Bei Franz traue ich mich irgendwie nicht mich irgendwie zuzuäußern, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann Passtraining habe ich gesehen jetzt beim DFK gegen Melsungen. Da war er blass und allgemein die letzten Wochen und Monate, so wie ich es beobachtet habe. Auch da hoffe ich einfach, dass man mir jetzt das Maul stoppt und dass ich einfach das Gegenteil bewiesen kriege. Aber muss ein bisschen was passieren wieder.
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, dass er gerade nicht vor Selbstvertrauen stotzt. Also ich glaube, er macht sich selbst sehr noch zu schaffen, dass die EM überhaupt nicht funktioniert hat. So gefühlt, weil er auch natürlich selbst an sich sehr hohe Ansprüche hat. Und er kann es ja auch. Wir wissen es ja. So ist es jetzt nicht. Aber er hat einfach nicht performen können auf Zerbe. Er kriegt nicht so viele Würfe zumindest, aber die er macht in der Bundesliga, macht er zumeist relativ hochprozentig. Deswegen hätte ich ja auch, wie gesagt, so ein Hornke mit der Erfahrung, mit dem, wie er gerade ist. Also, er trifft ja Gefühl aus allen Lagen, hat einen unglaublichen Flow. Ich glaube, hätte der Mannschaft vielleicht nochmal gut getan. Aber okay, gut, es ist jetzt drüber geredet. Ich glaube, Alfred Giesler wird sich dazu nicht mehr äußern. Wobei, ich werde ihn fragen am heutigen Dienstag in der Pressekonferenz, warum man ihn nicht nominiert hat. Ich bin mal gespannt, was seine Begründung dafür ist. Wir werden jetzt eine kurze Pause machen, kommen gleich zurück, schon ein bisschen auf die Bundesliga drauf, deswegen bleibt dann im Bahnhof einmal bei Talk auf meinsportpodcast.de. So, natürlich wollen wir jetzt zum Abschluss natürlich auf die Bundesliga blicken, denn so wichtig natürlich auch die Nationalmannschaft ist, Bundesliga ist ja auch noch viel, viel offen, ich glaube, so kann man das ganz gut beschreiben und wir können zusammenfassen, Patrick, jetzt vom vergangenen Wochenende, es wird wahrscheinlich wieder einen Wechsel der Tabellenspitze geben. Es ist jetzt noch nicht passiert, aber Magdeburg hat durch den Sieg gegen die Füchse Berlin jetzt weniger Minuspunkte. Nur aufgrund des einen Spiels weniger sind sie halt nicht an der Spitze. Aber ich muss einfach sagen, ich hatte es mir vor der Partie auch schon gedacht, Magdeburg ist für mich derzeit einfach die konstantere Mannschaft, die abgezockter spielen kann. Und bei den Füchsen sind immer so ein bisschen so ein paar Wackler drinne. Und ich finde in diesem Spiel also wieder so perfekt gesehen. Das waren wieder so einfache, teilweise viele offensiv. Und die hat halt Magdeburg sowas von eiskalt bestraft. Wie in Meistermanier, möchte ich es mal behaupten.
Also grundlegend erstmal 28-31 aus Füchse-Sicht. Also Magdeburg gewinnt mit plus 3. So rum wird ein Schuh draus. Geht auch mit 16-15 Führungen in die Pause. Ja, schon. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich Handball gucke, was, wie gesagt, zugegeben selten der Fall ist in letzter Zeit. Deswegen alles, was ich hier auch in Äußerungen von mir gebe, bitte mit Samthandschuhen anfassen.
Außer zu Leipzig, da gibt es dann morgen eine Zeitung in der Bild-Zeitung.
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich.
Du bist ja jetzt schon in der Bild-Zeitung ganz groß vertreten, Patrick, habe ich gelesen.
in der Leipziger schon, ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja. Ich bin ja so ein Boulevard-Disco-Typ. Bei mir auf der Stirn steht ja Boulevard-Hure. Ich sage ja nichts Verbotenes. Also ich sage ja nichts, was irgendwo hier nicht raus darf. Was soll ich sagen? Also, was ich ursprünglich sagen wollte gerade ist, ich hab wirklich mehr Ruhe, wenn ich Magdeburg spielen sehe, als wenn ich die Füchse spielen sehe. Mir gefällt in Teilen das Füchse-Spiel besser, weil das ein bisschen teilweise so in Richtung positiver Wahnsinn abkippt. Und das zwar das gleiche Tempo hat in meiner Wahrnehmung wie Magdeburg, aber Magdeburg immer noch für mich individuell immer noch ein bisschen strukturierter wirkt und ein bisschen mehr mit Linie. Und die Füchse, und es gefällt mir aber, dieses positiv Bekloppte, das kann aber halt schnell kippen. Und das sind, glaube ich, dann die Momente, die du meinst.
Ja, genau das meine ich. Also ich finde, dieses Füchse-Offensivspiel ist so abhängig von Lasse Andersson und Matthias Gitzel. Also ich meine, die beide haben wieder überragend gespielt, 16 Tore zusammen erzielt. Also wie gesagt, da kannst du als Trainer nicht mehr viel sagen, aber haben halt auch 10 Ballverluste. Nur 10 technische Fehler, ja, das darf man auch nicht mit vergessen. Das zieht natürlich auch noch mit rein. Da haben sie ein paar Bälle zu viel verloren. Und da möchte ich den gar nichts absprechen. Die sind überragende Handballer und sind auch auf jeden Fall Top-Level. Aber da merkst du dann halt auch schon, okay, solche kleinen Fehler können dann halt so einen Unterschied einfach machen in so einem Spiel. Und da, finde ich, fehlt manchmal so ein bisschen so eine ruhige Hand auf der Mitte. Das ist ein Lichtlein einfach noch nicht. Und ein Wiede, der jetzt sich so nach und nach wieder reinkommt, wie auch Drucks, die sind noch nicht auf dem Top-Level, wie sie vor ihrer Verletzung gewesen sind, was auch komplett verständlich ist. Das dauert einfach seine Zeit. Auch gerade Wiede wird jetzt so Schritt für Schritt wieder so ein bisschen rangeführt. Man merkt es so ein bisschen an. Jaron Siewert macht das sehr behutsam, will auch kein Risiko eingehen, weil natürlich auch in der Schlussphase dann fit sein soll, Fabi Wiede, Topform, 100% volle Gas geben können. Und aber das hast du, glaube ich, in dieser Partie gut gemerkt. Die Magdeburger haben das clever gemacht. Auch Magnus Saugstrup, brutale Abwehr gespielt, vorne 6 von 6. Also der Kerl ist so ein geiler Kreisläufer. Ich merke es immer wieder. Der macht richtig Bock beim Zuschauen. Der schmeißt sich in jeden Ball rein, der ist sich für nichts zu schade.
Ja, und du hast es angesprochen, halt vorne und hinten. Und wenn man auf die Torhüterquote schaut, ist es immer ganz spannend, finde ich, wenn die Mannschaft verliert, die eigentlich das klar, in Anführungszeichen, bessere Torhüterspiel hatte, rein von den Prozenten. Und das war eben bei den Füchsen wieder der Fall, mit 12 Paraten von Milo Savljev, was jetzt eine 30,7er-Quote macht, was jetzt okay ist, gut ist, nicht outstanding, aber okay. Magdeburg da eigentlich mit 24 und 12,5% im Torhüterspiel völlig abstinkt dagegen, aber in Grundsumme einfach auch viel weniger zulässt trotzdem als die Füchse. Wegen einerseits der Unruhe und der eigenen technischen Fehler und auf der anderen Seite einfach der brutalen Deckung der Magdeburger, dass die Würfe gar nicht kommen.
Bin ich absolut bei dir. Also das ist wirklich, also das Magdeburger Spiel, es macht einfach Spaß zuzuschauen, muss man einfach sagen. Also ich finde das, klar, es ist viel auch 1-gegen-1, okay, und das ist auch vielleicht im Rückraum jetzt nicht das große Wechsel-Dich-System, aber also da sind so geil Zocker mit dabei, das macht einfach Spaß dazuzuschauen, wirklich, mit der Halle auch.
Und jetzt, Sebastian, was machen wir denn jetzt damit? Was machen wir denn jetzt damit? Füchse und Magdeburg, wer wird denn jetzt Deutscher Meister, Sebastian?
Also so sehr ich es wirklich allen Füchsen-Spieler gönnen würde, wirklich. Ich würde es wirklich von Herzen allen gönnen, Jaron Siewert, der ganzen Truppe, wirklich, die haben jahrelang dafür gefightet, da oben ranzukommen. Ich glaube nicht, dass sie es machen, Magdeburg. sorry, also.
Ich bin bei dir und ich bin in allen Punkten bei dir, weil ich habe es ja auch schon mal erzählt, glaube ich, dass ich mal
wir wollen ja endlich nackt tanzen sehen.
Genau, das habe ich schon so oft erzählt, dass ich beim Sportradio damals ihn in meiner Sendung hatte, Jaron Siebert, und da ging es ums Thema nackt auf dem Tisch tanzen, wenn er Meister wird, und oder andersrum, ich habe halt gefragt, was denn passieren muss, dass ein Jaron Siebert nackt auf dem Tisch tanzt, und da hat er gesagt, er muss schon Platz 1 sein. Und seitdem habe ich mir vorgenommen, ihm das sofort zu schreiben. Sofort zu schreiben, wenn die Meister werden. Aber ich, auch da wieder, stopft mir gern den Mund und beweist mir gern das Gegenteil. Ich bin überhaupt niemand, der da irgendwo ein großes Ego hat und der sich das nicht eingestehen kann, dass er totalen Logs erzählt hat. Ich glaube es nicht. Ich weiß nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir wirklich einfach nicht vorstellen. Gerade weil jetzt auch vielleicht eben dieses Nachdenken wieder anfängt. Weißt du, was ich meine?
Ja,
ich glaube jetzt noch, da fängt noch dieses Nachdenken jetzt an. Jetzt kommen die Füchse, spielen es gegen die Rhein-Neckar-Löwen, die wieder eine Saison spielen zum Vergessen, das ist richtig, aber die trotzdem auch einfach immer ready sind, um mal ein bisschen einen rauszuknallen. Dann hast du parallel jetzt Kiel gegen Flensburg. Und wo sogar vielleicht Flensburg da nochmal richtig Momentum mitnehmen kann. Und zwar richtig, richtig Momentum mitnehmen kann. Und wo ich ihn sogar auch vielleicht noch zutrauen würde, eventuell sogar da nochmal reinstechen zu können in die Top 2. Und wenn ich meine in die Top 2, dann meine ich halt eben eher in Richtung Füchse als in Richtung Magdeburg. Auch wenn Flensburg noch gegen Magdeburg spielt. Gegen die Füchse, hilf mir, weiß ich gar nicht mehr, ob die noch gegen die Füchse spielen direkt.
Muss ich auch mal eben geschwind nachkommen.
Schau mal eben auch geschwind, aber ich weiß, also gegen Magdeburg spielen sie für alle Fälle noch, die Flensburg. Und
die Füchse müssen nur noch gegen Kiel noch ran.
So, also selbst da denke ich mir so, hey, wenn der Run gerade so weitergeht, und nochmal, also die Füchse spielen eine brutale Saison und ich will überhaupt keine Krise andichten, das soll nicht so klingen. Aber irgendwie, die Füchse haben so ein bisschen HSV, zweite Liga-Syndrom. So früher. Die Kräfte zieht es weg und das ist völlig menschlich. Und ich sehe es noch nicht. Und wie gesagt, beweist mir ganz das Gegenteil.
Ja, definitiv. Zumal ich finde das letzte Spiel von den Füchsen brutal interessant. Letzter Spieltag in Eisenach. Das ist, glaube ich, der Ort, wo ich am wenigsten spielen wollen würde, wenn ich noch Chancen auf Meisterschaft oder Champions League haben wollen würde. Weil für die Eisenacher wird es in dem Spiel wahrscheinlich um den Klassenerhalt gehen. Und ich glaube, diese Halle, sagen wir mal so, es werden mehr Fans drin sein, als wahrscheinlich offiziell erlaubt sind. Kannst du mir nicht erklären, dass die Halle da nicht brodeln wird und da die Sitze platzen werden. Und das ist wirklich eine Aufgabe, wo, glaube ich, das echt, echt spannend wird am letzten Spieltag. Wo es nochmal richtig, richtig Brisanz reinbringen kann. Und ich finde, wenn wir dann die Brücke schlagen zu Eisenach, die ja jetzt raus sind aus dem 17. Platz, sind jetzt 16. nach dem überraschenden Punktgewinn, also die aber auch verdient haben gegen Hannover Burgdorf, die auch so ein bisschen schwächeln gerade, ähnlich wie auch die Löwen, wo auch bei den Löwen, man hat so das Gefühl, okay, ja, mit dann als die European League gewonnen haben, zweimal gegen Hannover, okay, hey, jetzt kommen sie raus, gehen jetzt da raus und so, aber auch da ist überhaupt noch nicht sattelfest, es ist viel zu viel rauf und runter wieder, und ja, es nutzen andere Teams, während die Löwen ein bisschen weiter abrutschen, wie gesagt, die Eisenacher sind jetzt rausgerutscht und der BHC steht jetzt auf dem Abstiegsplatz, und ich will jetzt nicht sagen, Patrick, aber das Spiel jetzt gegen VfL Gommersbach am Wochenende sah zur Halbzeit ganz gut aus, und jetzt sind nur 9 Tore in der zweiten Halbzeit, also ich denke, das wird sehr, sehr düster werden in Wuppertal-Solingen, denn ich sehe da nicht, dass sie da rauskommen, bei dem Kader, klar, viel Verletzungspech gehabt, Jamal Nagy ist sicher, aber boah, da gibt es wenig, was man Hoffnung hat. Wirklich wenig. Wirklich wenig.
Also ich habe sie gesehen gegen Leipzig. Surprise, surprise.
Surprise, surprise.
In Leipzig. Überraschung. Ich finde halt für, also eine Mannschaft, die schon immer über die extreme Physis gekommen ist, weil das war ja die letzten Jahre auch nie der rosige Golden Boy Handball, ne?
Nein.
Das war immer die Physis und immer der Kampf und immer das Beißen, Kratzen, Fauchen, fand ich sie halt, und ich kann sie halt nur da beurteilen, weil ich habe sie nur da über volle Länge gesehen, weil sie ja meistens auch sonst also ich sie sonst nur in einer Konferenz gesehen habe. Oder, wenn ich ganz ehrlich bin, auch Spiele vom BHC mich so marginal tangiert haben, diese Saison. Ich fand's zahnlos. Und wenn dir das halt abgeht, wenn dir diese Grundtugend abgeht, wenn du weißt, du bist eben nicht der Zauberhandballer von den 18 Vereinen da, wenn dir diese Physis abgeht und dieses Kämpferische und du dich so, und es klingt so unfair, aber du dich so hingibst und nicht, ich will vermeiden zu sagen, ergibst, aber es wirkte so in Teilen. Also der BHC, das war wirklich schwach, gerade als du auswärts nach Leipzig gefahren bist und du wusstest, das war vor diesem 3-Spiele-Run von Leipzig, du wusstest, dass Leipzig war 15. Du wusstest, du kannst sie mit reinziehen, du wusstest in dem Moment, der SCDFK ist nominell, individuell besser besetzt als der BHC. Ja, aber in dem Moment warst du als BHC in dem Wissen, ey, wir fahren da hin und wir können die richtig reinziehen da unten. Und dafür war es blutleer. Und das fand ich, also mir fehlt ein bisschen die Fantasie, gerade im Vergleich zu Eisenach, wie das noch funktionieren soll. Und es ist nur ein Punkt, kann alles passieren, natürlich.
Aber wenn du halt den Trend anschaust, letzten 8 Spiele allesamt verloren, von den letzten 10, aus den letzten 10 Spielen habe ich 3 Punkte insgesamt, das ist schon, da ist schon wirklich wenig, was draus machen. Du hast auf gerade dieses Spiel, wo ich wirklich, dieses Leipzig-Spiel, wo ich denke so, okay, hey, du kannst da vielleicht wirklich was machen. Du kannst da wirklich nochmal eine Mannschaft reinziehen, eine Mannschaft auf Augenhöhe, vielleicht ist sie unbedingt individuell, aber zumindest sehen sie halt in deinem Level gerade, wo du halt stehst. Dass du dann mit 11 Toren abgeschlachtet wirst, boah.
Und ja, und vor allem, es war ja auch Druck auf den Kessel in Leipzig ohne Ende. Und Leipzig hat es auch oft genug gezeigt, schon die Saison, so ehrlich müssen wir sein, dass so ein Druck eben auch mal brechen kann. Also Leipzig war ja überhaupt keine gefestigte Mannschaft. Die haben nur ein Spiel gemacht davor, in Gummersbach wieder verloren. Die Pressekonferenz mit Runa und Masche und auch Carsten, da war der Grundtenor, ja, es ist scheiße, brauchen wir nicht schönreden, es ist gerade einfach scheiße. So, und so ehrlich musst du auch mal sein. Und so ist es auch einfach und so war es auch. Und jetzt ist es genau, ne, und natürlich, jetzt gewinnt Leipzig 3 Spiele, jetzt ist wieder alles Friede, Freude, das natürlich auch nicht. Ja, das natürlich auch nicht. Klar. Das geht ja im Sport immer alles sehr schnell, aber du hättest hierher fahren können zu einem total verunsicherten Gegner. Zu einem total verunsicherten Gegner, wie der SCDAFK war. Und für die war es ein Brustlöser. Cool. Freut mich natürlich individuell. Aber ich fand den BHC wirklich, ich hätte gedacht, ey, wenn ihr hier mal ein bisschen, also nach 3-4 Minuten mal ein Statement da lasst, ein physisches, dann könnt ihr hier 2 Punkte auch mitnehmen. Weil jetzt kommt, also in Leipzig, so. Ja. Aber das war halt super zahm. Und jetzt kommt als nächstes Magdeburg. Naja, Glückwunsch, schöne Heimfahrt. Und dann hast du 9 verloren am Stück. Dann kommt Stuttgart. Das ist der nächste Konkurrent. Und dann wird es schon eng, wenn du die nicht. Also, es sind schon 5 Punkte auf Stuttgart. Aber da könntest du eben auch wieder dich robben und auf 3 verkürzen. So. Aber das ist schon, also wenn du das nicht gewinnst gegen Stuttgart, dann.
Ja, also es ist, ich war auch dieses Spiel gegen Gummersbach. Also ich hab nur die Highlights gesehen, bin ich ganz ehrlich. War natürlich währenddessen Frauenhandball lief, das war natürlich deutlich wichtiger. So muss ich einfach auch sagen. Aber auch das, was ich gesehen habe und auch gelesen habe, das ist einfach. Es war wirklich eine gute erste Halbzeit, möchte ich gar nicht absprechen. Auch da lerne ich auch daran, dass auch die Tote auch manchmal funktioniert haben. Das haben wir auch nicht vergessen. Tote Leistung ist brutal schwankend beim BHC. Rudak hatte wirklich eine eher gute erste Halbzeit. In der zweiten haben sie was gar nichts mehr zu halt bekommen. Johannesson auch gar nicht. Also 11 Minuten einen Ball gehalten, 11% Quote, das ist unterirdisch. Und das ist halt wirklich so eine zweite Halbzeit, wo du halt einfach wieder komplett einbrichst, wo du dich nicht reinfuchsen kannst, wo wirklich auch noch jemand fehlt, der dann in so einer kritischen Phase halt mal vorweg geht. Weißt du, mir fehlt da so ein bisschen so ein dreckiger Leader, sag ich mal so. Weißt du wirklich, wo du dich dann hochziehen kannst? Das hast du zum Beispiel bei einigen Teams hast du das. So, weißt du, bei Eisenach weißt du, okay, offensiv verlasse ich mich halt auf 10er, dann macht er seine 7-8 Tore normalerweise.
Nein, aus 18 Würfen.
Aus 18 Würfen zwar, aber egal. Er macht seine 7-8 Tore normalerweise immer. So, dann hast du in Leipzig, hast du meistens mit Christiansson, der meistens weggeht, oder Klima einer von den beiden willst du normalerweise immer machen. Und dann gucke ich mal den BHC und denke mir so, okay, wer gibt mir jede Woche 5 oder 6 Tore? Und damit fängt es halt schon an, dass es halt keiner da gibt. Natürlich auch klar, mit Verletzungen zu kämpfen und so weiter, möchte ich auch gar nichts bestreiten. Aber langsam müssen mal die Jungs die Arschbacken zusammenkneifen. Weil, wie gesagt, Magdeburg als nächstes Spiel, okay, wirst du wahrscheinlich verlieren, geschenkt. Aber dann spielst du in Stuttgart, daheim gegen Eisenach, bei den Löwen, in Baling und gegen den HCR Lang. Da musst du punkten, wenn du nicht dann am Tabellenende stehen wirst, weil das kann passieren, wenn du dort keine Punkte holst, dass sich Baling überholt, die toll spielen, sich super reingefaltet haben nach der EM-Pause und dann glaube ich nicht, dass die da unten nochmal rauskommen, weil klar, dann hast du noch mit dem HSV vielleicht noch und Lemko noch Möglichkeiten, aber letzten zwei Spiele, Berlin und Flensburg, ja, gute Nacht, Marie. Also da muss jetzt... In der Olympia-Quali-Pause musste ich jetzt mal hinsetzen und dir mal gehörig die Meinung geigen und dann alles zusammenreißen, dass du da nach unten rauskommst, weil sonst geht's in die zweite Liga und klar, der BRC kann das verkraften, aber ich glaube, man möchte mit Jamal Naji, den man hochschätzt und auch ein toller Typ ist, aber ja, man muss auch mehr aus den Möglichkeiten machen, die man hat. Und wenn man es nicht hat, muss man im Sommer den Kader riesengroß auswechseln und neue Spieler holen, weil ich glaube nicht, dass die über Nacht alles Handballspiel verloren haben. Wo man darüber diskutieren kann, ob die Spieler alle ein Bundesliga-Niveau haben, okay, aber das ist ein anderes Thema.
Also wie gesagt, jetzt Magdeburg, das, wie gesagt, da können wir einen Haken dran machen. Und dann wird es halt schon, also du spielst noch gegen Balingen direkt, du spielst noch gegen Stuttgart direkt, das ist eben das Gute. Du spielst auch noch gegen, gegen Eisenach, glaube ich, nicht mehr. Doch, gegen Eisenach auch noch. Das heißt, du spielst noch gegen die drei. Und wenn du da 6 Punkte holst, ist das schon wieder in Ordnung. Das Problem ist halt eben, dass du halt auch schon wieder 3 Spiele wahrscheinlich dann eben abgibst. Das sind eben die Spiele gegen Magdeburg, gegen die Füchse und gegen Flensburg, wenn du ganz realistisch mal bist. Das heißt, du hast diese 3 Muss-Spiele und dann auch eben so Mischmasch mit dabei, mit den Rhein-Neckar-Löwen und mit dem HSV zum Beispiel. Aber du hast halt abzüglich dieser 3 Kracher, die du höchstwahrscheinlich verlieren wirst, auch diese drei Muss-Spiele. Und die Liga, und das gehört auch so weit dazu, Sebastian, ist dieses Jahr so eng. Wer weiß schon wieder, wenn du die 6 Punkte holst, für was es schon wieder reicht?
Beispiel Leipzig. Oder Lemgo auch mit 2 oder 3 Siegen jetzt in Folge sind auch unten rausgekommen. Also.
Ja, aber hör mir auf mit, also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Leipzig super cool, 6 Punkte, ja. Gibt es schon wieder Leute, die flüstern hier Europa rum.
Ja, also, habe ich auch gelesen. Nicht so
also, neu, Alter. Da habe ich mir gedacht, könnt ihr alle mal die Schnauze Also was ist denn? Also ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe und so. Ich weiß, dass das, also sagen wir mal so, im Verein denken alle normal. Ja. Das ist das Geschäft und alles gut, aber du gewinnst 3 Spiele am Stück und dann schreibt die eine Gazette Europa und ich denke mir so, naja, da musst du ja mal auf mindestens mal Platz 6 und das sind immer noch 7 Punkte. Also über was redet denn hier eigentlich? Ja, in Sichtweite. Ja, nee. Nee. Also auch da wieder, ey, überzeug mich gern vom Gegenteil. Ist doch alles cool. Aber ich, wie ich jetzt als Mensch hier sitze, frei von Compliance, denke ich mir so, nee.
Nein. Einfach mal kleinere Brötchen backen. Also da muss man, klar, 3 Siege sind schön und wir sehen es auch, mit 2, 3 Siegen kann man auch schnell unten rauskommen, weil es einfach so eng beieinander sind. Aber ja, das will erstmal die Zeit zeigen. Also den nächsten Aufgaben bleibt es mit Sicherheit einfach. Da kann man was machen, dann wird dann das Spiel mit Sicherheit gegen Hannover Mitte April dann sehr, sehr interessant werden, 12.04. Aber da kann man dann weitersehen. So, und das bis dahin, aber.
Gut, das Einzige, was mich interessiert.
Das Derby.
Das Einzige, was mich interessiert, ist der 24.03. Da kann ich nicht in der Halle sein. Da kommentiere ich vorher, Sebastian, halt dich fest. VfB Fortuna Chemnitz gegen den FSV Zwickau im Sachsenpokal. Im Sachsenpokal. Für den Mitteldeutschen Rundfunk und kann nicht zum 6.000-Fan-Derby des SCDFK Leipzig gegen Eisenach und mich dann mit Kuchen im VIP-Bereich vollfressen. Ist das traurig. Das Leben ist manchmal einfach scheiße.
Leben ist kein Pony, das stimmt.
Aber am 12.04. bin ich gegen, wusste ich gar nicht, am 12.04. Siehst du mal, ich weiß, danke Sebastian.
Ja, siehst du mal, würde ich dir jetzt ganz, an deiner Stelle jetzt ganz für den Kalender eintragen.
Na, dann bin ich doch 100%ig wieder, warte mal, 12.04. Oh ja, das habe ich sogar. Zur zweiten Halbzeit. Ja, krass. Danke, Sebastian. Du bist der Retter. Gibt es noch einen Verein, wo du sagst, willst du unbedingt drüber sprechen? Ich hätte noch Flensburg gesagt, wie gesagt, weil die, also nur einen kleinen Nebensatz,
heimlich ja, sind einfach. Man muss wirklich sagen, nach diesen schwierigen Anfangszeit genau. haben die sich brutal gefangen. So,
genau. Und
der Kader ist so stark besetzt.
Jetzt auch wieder gegen Göppingen, wo auch Schiller super war. Davon abgesehen, aber.
Also es ist ja gut, Göppingen ist ja normalerweise immer irgendwie gegen Flensburg. Und ich weiß nicht warum, aber die spielen gegen Flensburg immer im Top-Handball.
Ja. Aber Pütlik, der hat Bälle gespielt, den habe ich das erste Mal so richtig, richtig, richtig gesehen. Seit einiger Zeit. Boah, was für ein Deal war das bitte?
Ja. Da gibt es einige geile Zucker auf jeden Fall. Muss man ganz klar sagen. Klar, mal über ein paar Beziehungen müssen wir noch reden. Über Johan Hansen, dessen Quote von außen echt, boah. Aber also, da wirklich muss ich sagen, also da muss man sich echt nur überlegen, ob man auf rechts außen was macht an Stelle von der SG, weil Hansen echt wirklich rauf und runter ist. Aber gut, dann spielst du halt ein bisschen weniger bei außen, fällt es nicht so auf.
Kannst du ja auch, das Ding. Ja.
Kannst du nur mal Rückraum spielen, ist ja egal. Scheiß auf außen. Oder darf verhungern. Und jetzt will ich hier genug Gast, auch jemanden, den du auf rechts außen stellen kannst ab Sommer. Also von da ist das dann egal.
Ey. Vielleicht hat Robin Buditz Zeit.
Ja. Ja, aber wie gesagt, das glaube ich, wir werden das mit Sie dann nochmal im Detail ein bisschen ausführlicher dann besprechen, wenn es wieder losgeht nach der Olympia-Quali. Aber ich glaube, das war jetzt sehr, sehr lange, sehr, sehr ausführliche Folge mit vielen Themen, die wir besprochen haben. Da wollen wir, glaube ich, heute mal fließen, Patrick, gucken auf die Uhrzeit, 22.55 Uhr. Also von daher. Ich glaube, wir beide sind nach einem Wochenende, glaube ich, müde und brauchen mal ein bisschen Schlaf, wie ich was behaupten
wollte. Ja, es ist zurzeit eben sehr, sehr viel los, was ja auch gut ist, aber ich freue mich trotzdem, dass ich es wieder mal hergeschafft habe. Sebastian, wirklich hat mir immer Freude gemacht. Ich versuche es, dieses Quartal nochmal zu schaffen. Vielleicht nach einem brutalen Derby, auch wenn ich nicht in der Halle sein kann, vielleicht, zumindest danach vielleicht, mal schauen, aber ja, ich weiß, du weißt ja, ne, wenn du mal eine Folge wieder machst zum SCDFK, das ist das Einzige, wo ich mich halbwegs so äußern kann, dann bin ich am Start.
Ja, auf jeden Fall solltet ihr unseren Podcast auf jeden Fall abonnieren, damit ihr das natürlich auf keinen Fall verpasst. Alle anderen aktuellen Themen natürlich nicht. Also wir werden jetzt nicht vor Ort sein in Hannover während der Quali-Turniere, aber mit Sicherheit ansonsten natürlich drüber berichten. Deswegen solltet ihr unbedingt den Podcatcher abonnieren beim Podcast-Portal eurer Wahl. Und uns dann auf unseren Kanälen folgen, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anno findet ihr uns dort jeweils. Und dann ja, gibt es uns dann in dieser Woche auf jeden Fall wieder mit den Ergebnissen der Olympia-Quali. Wir werden natürlich genau drauf schauen. Deswegen hören wir uns dann nächste Woche bei Anwurf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.